5 Jahre warten wir bereits auf diesen Tag. Vor 5 Jahren flackerte das allererste Mal das Bild von einem Satelliten über den Bildschirm und Starfield war angekündigt. Und mein Gott, in diesen 5 Jahren ist echt super wenig passiert, denn Bethesda hat sich gewohnt bedeckt gehalten, was ihr neues Spiel anging. Wenn man mal von einigen sehr großen, mutigen Headlines absieht, wie 1000 Planeten und ein ganzes Bethesda-Universum. Aber heute ist der Vorhang endlich gefallen. Wir dürfen endlich darüber sprechen, was Starfield ist, wie gut es ist. Und die internationalen Wertungen trudeln Schritt für Schritt ein. Die meisten präsentieren Starfield aber nicht gerade als Rollenspiel des Jahrzehnts, sondern eher als, ganz gut, aber es gibt sehr viele Schwächen und sehr viel Gesprächsbedarf. Und deswegen müssen wir unbedingt darüber sprechen mit den beiden Menschen, die Starfield für GameStar und GamePro getestet haben. Herzlich willkommen, Peter. Sehr schön, dass du da bist.
Hi.
Und herzlich willkommen, Dennis.
Hallihallo, hi.
Ja, wir wollen heute über eure Wertung sprechen, wie sie zustande kam. Und im Anschluss wollen wir noch jede Menge Fragen aus der Community klären, die uns vorab geschickt wurden und die uns auch jetzt noch geschickt werden, während wir gerade live aufzeichnen. Vorher darf ich euch aber noch mitteilen, dass der heutige Talk präsentiert wird von der Starfield-Edition unserer GameStar-PCs, powered by AMD.
Für das optimale Weltraumabenteuer haben wir 4 limitierte GameStar-PC-Leckerbissen für euch zusammengestellt. Von Full HD bis 4K ist alles dabei. Sagt Ruckeln Adieu und erobert das Weltall mit maximaler Grafik dank der performanten Radeon-Grafikkarten und Ryzen-CPUs. Die GameStar-PCs kommen fertig bei euch an, zusammengebaut von den Hardware-Experten von Boostbox aus Hannover. Hinzu kommen 36 Monate Garantie mit Pickup und Return. Service. Und das Beste, beim Kauf dieser 4 GameStar-PCs erhaltet ihr die Premium-Vollversion von Starfield dazu. Bringt euer Gameplay auf das nächste Level und holt euch jetzt euren neuen GameStar-PC unter gamestar.de/space.
So, ihr Lieben, erste Frage lautet, die kommt von mir. Wie lange spielt ihr jetzt schon und wie seid ihr durchgekommen? Habt ihr es durchgespielt?
Also, ja, definitiv durchgespielt. Die Frage ist ja bei Starfield immer, was heißt da durchgespielt? Mhm. Also bei mir ist es so, ich bin jetzt, glaube ich, 60, 65 Stunden im Spiel drin. Hauptstory durchgespielt. Die wichtigsten Quests, denke ich mal, durchgespielt. Hoffe ich mal, durchgespielt. Also ich war schon sehr lange im Weltall bislang.
Peter, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe auch so, ich glaube, inzwischen sind es jetzt ungefähr 80 Stunden gemacht, hab die Hauptkampagne abgeschlossen, hab alle Fraktionsquests gemacht, also die großen, hab eine Menge Nebenquests gemacht, aber bei weitem nicht alle, weil das Spiel ist wirklich absurd riesig, gibt so viel, ich habe bestimmt noch 50% verpasst, so gefühlt, Leute sagen mir noch, hey, hast du das gesehen? Ich so, nö. aber jemand hat es auch 140 Stunden gespielt, mit dem ich mich unterhalten habe, und der hat auch noch nicht alles gesehen, so gefühlt. Also es ist riesengroß.
Mhm. Und welche Wertungen habt ihr jeweils gegeben? Und vielleicht noch so ein kurzes Fazit von euch, bevor wir ganz tief einsteigen. Peter, wie sah es bei GameStar aus?
Ja, bei der GameStar haben wir, am Ende sind wir gelandet bei einer 83, von dem wir aber nochmal 2 Punkte abziehen wegen ein paar Glitches und Bugs. Und das Fazit war für mich eigentlich, Starfield schafft nicht das, was es machen wollte. Es wollte eine neue Stufe in dieser Art Bethesda Open Worlds bieten. Und alles aber, was mit Erkundung, mit Weltraum, mit Raumschiff zu tun hat, finde ich, er schafft das halt nicht, was man sich erträumt hat, was man vielleicht auch wollte. Und gleichzeitig gibt es ein paar Punkte, wo durch diese, wir müssen 1000 Planeten haben, Maxime, eben auch die klassischen Bethesda-Stärken ein bisschen aufgeweicht worden sind. Und deshalb sehe ich es auch schwächer als ein Fallout 4 zum Beispiel.
Mhm. Dennis, wie sieht's bei GamePro aus?
Ähnlich. Also bei mir steht eine 82 drunter und Fazit ist so ein bisschen, es ist kein neues Skyrim, kein neues Fallout 3, was für mich wirklich so die beiden besten Spiele waren von Bethesda, von den RPGs. Oblivion, ja, kann man noch zuzählen.
Dankeschön. Ich weiß, das sagst du nur, um dich einzuschleimen.
Vielleicht. Und ja, also das Ding ist, daran kommt es nicht, weil es einfach so ein paar Sachen einfach nicht so gut macht. Gerade so dieser Erkundungsaspekt, der mir einfach ein bisschen abhanden gekommen ist. Aber ansonsten bin ich mir recht sicher, dass Leute, die Bethesda-RPGs mögen und das ist ganz wichtig, die viel Zeit in diese Spiele reinstecken, wirklich mal so 20, 30, 40, 50 Stunden spielen, das Spiel wächst mit der Zeit. Und ich glaube, die werden auch mit Starfield viel bis sehr, sehr viel Spaß haben, ja.
Mhm. Nun ist ja so ein Wertungsprozess gar nicht mal so leicht. Es wird ja auch immer noch viel darüber gesprochen, was solche Wertungen eigentlich bedeuten, wie gut man Spiele überhaupt bewerten kann und ob jetzt eine 70 direkt ein Todesurteil für irgendein Spiel ist. Wir haben jetzt auch festgestellt, dass sich die Wertungen für Starfield gerade schon noch ein bisschen unterscheiden, aber sie pendeln sich so ein im 70er, 80er Bereich im Moment. Wie sah denn euer Wertungsprozess aus? Also wie konntet ihr euch dann am Ende für eine niedrige 80er Wertung entscheiden? Habt ihr da Vergleiche gezogen, auch zum Beispiel zu vergangenen Bethesda-Spielen, die ihr schon bewertet hattet? Wie sah das aus?
Also ich kann es kurz bei mir erklären. Ich habe tatsächlich noch kein Bethesda-Spiel, wenn ich mich jetzt, also vorhin Bethesda Game Studios-Spiel selbst getestet, bis auf DLCs zu Fallout 4. Mhm. Aber natürlich habe ich mir angeschaut, was haben wir denn Fallout 4 gegeben bei der GameStar? Was war denn Skyrim? Was hatte das denn für eine Wertung? Was hatte auch Fallout 76? Ja, wie war das nochmal zum Release? Wie ist das besser geworden? Was macht vielleicht auch Fallout 76 tatsächlich besser als Starfield? Gibt es tatsächlich ein, zwei Punkte? Ja, bitte steinigt mich nicht. Dann schaut man eben, ich bin noch so ein Dinosaurier, ja. Ich sehe so jugendlich aus, aber ich bin ja schon super alt. Und ich habe damals ja bei der PC Games gearbeitet und ich habe eine Sache mir mitgenommen zur GameStar, nämlich die Motivationskurve. Das ist einfach, wo ich mir aufschreibe, okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde gespielt, von 1 bis 10, was war das so? War das eine 7, war das eine 6, war das eine 9? Und ich mag diese Methode einfach, weil am Ende kommt eine Wertung bei raus, mit der ich mich immer sehr, sehr wohl fühle, die für mich immer sehr, sehr viel Sinn ergibt und die meistens, jetzt bei Starfield schauen wir mal, auch sehr nah am Durchschnitt liegt oder etwas, was der allgemein akzeptierten Meinung so widerspiegelt. Mhm. Und das ist so meine Methode, mit der ich eine Wertung finde, weil ich finde es immer furchtbar schwierig, aus 100, ja, 1 bis 100 dann die, genau, ist das jetzt eine 82, eine 83, eine 84, aber ja, so ist so ein bisschen die Methodik bei mir. Mhm.
Ja, bei mir ist das ein bisschen das Ding, wenn ich ein Spiel durchspiele, dann schlafe ich meistens eine Nacht drüber. Und wenn ich dann morgens aufwache, hoffentlich frisch erholt, da habe ich irgendwas im Kopf. Und bei Starfield war das aber nicht so leicht, weil wenn du das Spiel durchgespielt hast, dann heißt es ja noch nicht, dass du Starfield wirklich komplett erlebt hast. Also Hauptgeschichte durchspielen heißt ja nicht, du haust eine Wertung drunter. Und wäre die Wertung nach der Hauptgeschichte gewesen, wäre die auch deutlich drunter. Deswegen hat sich das bei mir wirklich mit der Zeit entwickelt. Und bei mir war es tatsächlich erst so nach 50 oder nicht nach 50, aber vielleicht nach 40, 50 Stunden, wo sich dann langsam so eine Wertung rauskristallisiert hat. Weil bei uns ist es ja so, 85 ist für mich ein sehr gutes Spiel, 90 ist dann ein Meisterwerk, also was du wirklich in dem Genre eigentlich jedem empfehlen kannst. Und für mich war es halt die ganze Zeit schon so, dass Starfield kein sehr gutes Spiel für mich ist. Das heißt, es ist unter der 85 und dann ist so ein bisschen die Frage, ist es denn noch eine 70? Ist es eine 80? Aber bei mir war es halt immer so gewesen, umso mehr ich das Spiel dann auch gespielt habe, umso höher ist diese Wertung geklettert, hat aber nicht diesen sehr guten Punkt erreicht. Und klar, dann guckst du natürlich auch, okay, was haben wir jetzt in Fallout 4 gegeben? Wo steht Fallout 4 generell? Also Fallout 4 hat zum Beispiel damals international eine 88 bekommen. Skyrim, das ist wieder was ganz anderes. Das war ja wirklich damals das Meisterwerk. Ich glaube, Fallout 3 hat damals auch ziemlich hohe Wertungen bekommen. Aber für mich war es, das war mir schon gleich klar, nicht in den Sphären. Und dann guckst du halt, okay, wie rangierst du es jetzt ein? Wenn du dem Ding eine 79 gibst, also es ist natürlich auch eine krasse Außenwahrnehmung, weil eine 70 davor zu schreiben, das ist schon ein Symbol. Also das ist halt was anderes, als wenn du eine 80 gibst. Ja, 80 hat halt immer noch dieses Ding mit, ja, das ist so kurz vor sehr gut und so weiter. Aber eine 70 davor zu schreiben bei einem Bethesda-RPG, das ist ein Statement. Das ist auf jeden Fall ein Statement, ja. Und deswegen niedrige 80er habe ich mich damit wohlgefühlt. Und das Ding ist, wir sprechen ja auch gerade mit Leuten, die bei uns auch getestet haben. Leider waren es bei uns jetzt nicht allzu viele, weil wir einfach relativ mau bemustert wurden, muss man leider sagen. Und aber wir haben halt trotzdem noch, bei mir war es Stefan gewesen, der auch ja sich super mit Bethesda RPGs auskennt, haben halt auch gesprochen, mit Peter mal gesprochen, und da waren die Meinungen eigentlich relativ gleich. Und dann war es eben auch einfacher zu sagen, okay, in dem Wertungsbereich machen wir es. Genau.
Ja, das wollte ich auch sagen. Ne? Also ich hätte auch, wir haben jetzt, glaube ich, 4 Meinungskästen unter unserem Test. Ich hätte auch 8 einfügen können, weil alle Leute so auf mich zukamen. Hey, hey, willst du eine Meinungskaste von mir? Hä? Und natürlich auch jemand wie Heiko, unser Chefredakteur, der fragt sich natürlich auch, ey, was geben wir eigentlich im Starfield? Passt das? Passt das in die, sag ich mal, den GameStar-Kosmos rein? Ja, macht das Sinn auch für unsere Leser, in dem Sinne, dass natürlich auch, wir wissen, viele Leute bei uns lieben Bethesda Rollenspiele und die haben halt auch eine gewisse andere Beziehung zu den Spielen, als wenn du jetzt vielleicht beim Spiegel schreibst über ein Bethesda RPG, ist was anderes, als wenn du bei der GameStar schreibst, wo die Leute sich super gut auskennen und gewisse Erwartungen haben, was so ein Test auch liefern muss, was für eine Wertung auch liefern muss. Und diese Diskussion ist auch immer ganz wichtig bei sowas.
Ja, ihr habt das jetzt auch schon mehrmals angedeutet. Ich habe auch das Gefühl, dass man Starfield wirklich mit sehr, sehr unterschiedlichen Augen sehen kann, je nachdem, woher man kommt. Also ich glaube, dass Starfield eine sehr unterschiedliche Qualität hat, je nachdem, ob man zum Beispiel Fan von klassischen Bethesda-Sandbox-Gameplay-Geschichten ist oder ob man Fan von Weltraumspielen ist. Weil ich glaube, in beiden Punkten, es sind so beide Enden des Spektrums, habe ich das Gefühl. Kann das sein?
Definitiv. Ja. Also der Punkt ist einfach, du musst dich, glaube ich, hier bei Starfield gut informieren, wenn du wirklich nicht blind sagst, okay, ich kaufe Starfield. Also mag jetzt ein bisschen nach Eigenwerbung klingen, aber guckt euch definitiv ein Video dazu an oder lest auch mal einen Test durch, weil dann könnt ihr, glaube ich, herausfinden, ob das was für euch ist. Bei vielen Spielen ist es halt okay, du hast vorher was im Kopf, du siehst einen Trailer und dann weißt du ungefähr, ja, das könnte was für mich sein oder das ist einfach nichts für mich. Bei Starfield ist das wirklich nicht so leicht, weil da gibt's einige Hürden und da muss man wirklich gucken, ist das was für mich? Will ich diese Hürden nehmen oder spiele ich lieber Baldur's Gate 3?
Ich hätte, was ich ein bisschen schade finde im Rückblick, dass wir nicht die Perspektive hatten von jemandem, der noch gar kein Bethesda Rollenspiel gespielt hat, weil ich glaube, weil es jetzt auch eine neue IP ist, wird es auch sehr viele neue Leute ansprechen, ja, oder auch Science Fiction. Viele Leute sagen vielleicht, ja, diese Postapokalypse fand ich blöd, Fantasy mit Drachen, ugh, geh mir weg, aber Science Fiction, das gefällt mir. Und es ist ja auch eine neue Generation von Spielern, ja, wir haben jetzt schon ewig lang kein richtiges Bethesda RPG mehr gehabt. Und ich bin sehr gespannt, ich will das auch nochmal nach dem Release nochmal ein bisschen vertiefen, vielleicht mit einem anderen Autor, anderen Autorin, zu schauen, wie erleben die das denn, wenn es ihr erstes Bethesda Rollenspiel ist? Gelten dann viele Kritikpunkte nicht? Ich weiß es nicht, weil es kann natürlich sein, dass du dir denkst, ja, okay, die haben da nicht dieses Problem, ah ja, aber in Skyrim war doch das so oder in Fallout, ah, das war doch so cool. Andererseits gibt's halt auch Sachen bei Starfield, wo ich sagen würde, das ist objektiv nicht gut oder ja, es gibt so bestimmte Sachen, wo ich echt denke, ach, warum habt ihr das gemacht? Ja, also, und ich glaube, das würde auch ein neuer Spieler nicht gut finden. Aber es ist trotzdem so, dass es ist eine sehr große Bandbreite an Meinungen bei dem Spiel gibt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das spiegelt ja diese niedrige 80 bei euch beiden auch wieder, ne? Dass ihr schon, ihr sagt ja richtig, alles, was über einer 85 ist oder vor allem über einer 90, sind Spiele, die man im Grunde jedem empfehlen kann und die so oder so eine extrem hochwertige Spielerfahrung sind. Bei Starfield glaube ich, dass du das durchaus Leuten empfehlen kannst, aber nur, wenn sie eine sehr bestimmte Erwartungshaltung haben und über sehr bestimmte Sachen hinweg sehen können. Und deswegen ist es gar nicht so leicht. Also, und das versuchen wir ja heute aufzudröseln. Aber vorher vielleicht noch die Frage, was waren denn eure größten Kritikpunkte? Du hast gerade schon angedeutet, Peter, dass es viele Sachen gab, bei denen du gar nicht nachvollziehen konntest, dass sie so entschieden wurden.
Ja, also das sind zwei Sachen. Die Sache, wo ich nicht nachvollziehen kann, das ist eine schöne Anekdote. Es gibt im Spiel so Tempel, wo man hingehen muss, um besondere Kräfte zu bekommen. Was das für Kräfte sind, das will Bethesda nicht, dass ich das jetzt sage, weil das ist, das darf man erst nach Release sagen, so richtig. Es war eine Stipulation in diesem Embargo. Aber ihr wisst vielleicht, wovon ich rede, wenn ihr die Trailer gesehen habt. Und auf jeden Fall, wenn man zu diesen Tempeln geht, da gehst du dahin. Du holst dir eine Quest ab, jemand schreibt dir das in ein Tagebuch, du gehst nach 2 Sekunden wieder weg von diesem Questgeber, du drückst auf dein Tagebuch, du legst einen Kurs an, du fliegst dahin mit 3 Tasten, siehst 3 Zwischensequenzen, landest auf diesem Planeten, guckst kurz, wo der Tempel ist, gehst dahin, was ewig lange dauert, weil du zu Fuß laufen kannst nur. Dann in diesem Tempel machst du eine Sache, die immer wieder das gleiche ist. Mhm. Wirklich, jedes Mal, und das sind über 20, glaube ich, das keinen Anspruch hat. Und am Ende kriegst du diese Kraft und dann taucht vielleicht noch ein Gegner auf. Danach. Ein Gegner. Und das war's. Das war der große Moment, dieser erhabende Moment, der auch sehr schön inszeniert ist mit Musik. Du kriegst eine neue Kraft. Du bist, wow, du bist so mächtig. Das ist eine tolle Story im Moment eigentlich. Aber es ist so langweilig und belanglos und uninteressant gemacht, dass du dir denkst, wenn du dann nach 10 Stück gemacht hast, ja, oh nee, noch ein Tempel. Nee, danke. Da hätte man Rätsel einbauen können. Da hätte man was zur Story erzählen können. Charaktertreffen, ja, mehr Infos über diese ganze, ich sag nicht Alien-Mechanik, aber dieses Mysterium im Sinne, im Zentrum der Story. Und dann fliegst du hier in dieser Schwerelosigkeit rum und berührst 5 Punkte, damit die Musik zu einem Crescendo wächst und dieses Ding da zu einem Kreis wird und du die Kraft bekommst. Und es ist jedes Mal das gleiche Copy and Paste. Das ist wirklich, also das ist das Schlimmste an Starfield. Muss ich echt so sagen, das Allerschlimmste. Mhm.
Vor allem das große Problem ist einfach, in anderen Spielen würdest du da irgendwie durch Rätseltempel gehen oder willst irgendeine große Herausforderung meistern und freust dich dann, dass du es gepackt hast und kriegst halt was richtig Cooles dafür. Und hier ist es halt wirklich 5 Minuten laufen, dieses Fliege, ich weiß gar nicht, kann man das Rätsel nennen, also diese Fliege-Herausforderung machen und dann spawnst du wieder vor diesem Bereich, tötest exakt einen Gegner und dann hast du diese Macht und denkst dir nur so, was ist gerade hier passiert? Also das ist wirklich, da kann man wirklich sagen, also Tests sind ja wirklich subjektiv. Ich bin ein großer Verfechter davon zu sagen, Tests sind sehr, sehr subjektiv. Aber das ist wirklich objektiv einfach mega, mega schlecht. Und da, ich weiß auch nicht, was da passiert ist, weil das hätte eigentlich so mit einer der coolsten Momente im Spiel sein können. Also ich weiß nicht, ob da irgendwie Ressourcen irgendwie nicht vorhanden waren dafür. I don't know, aber das ist wirklich so ein Punkt. Bin ich vollkommen bei Peter, das war ganz, ganz mies. Mhm. Ja.
Gibt's denn auf der anderen Seite, ja bitte?
Ach so, sorry, ich hatte noch die Kritikpunkte, weil das war ja nur die Anekdote, Entschuldigung, was ich noch die großen Kritikpunkte war, ist halt einfach, dass das Spiel viel zu zerstückelt ist. Es hat dieses große Universum, aber ich habe es schon angedeutet, du bist eigentlich nur mit der Schnellreise unterwegs und du musst diese Schnellreise benutzen, du musst sie benutzen, gibt es keinen. Kein so, ach nee, ich fliege da zu dem Planeten 6 Stunden. Ach, das juckt mich nicht. Ich genieße die Aussicht wie bei Star Citizen. Du musst die Schnellreise benutzen. Mhm. Und dadurch wirkt es halt nicht mehr wie eine Spielwelt, sondern wie verschiedene Levels, die du halt abgekapselt mit Zwischensequenzen besuchst. Und dadurch geht für mich viel, viel, viel von diesem, ach, guck mal da drüben. Ach, da ist ja was, da ist ja was. Da gehe ich doch mal hin, da ist so ein Haus. Ach cool, da ist eine Quest. Oh, super. Das gibt's bei Starfield nicht in dem Sinne. Mhm. Also es gibt's ein bisschen. Ja, im Weltraum triffst du mal jemanden und dann kommt eine coole Quest. Dennis, du hast da mehr von diesen Sachen gesehen, auch als ich. Aber nee, das ist so schade. Also diese alles, was mit diesem Universum zu tun hat, finde ich eine große Enttäuschung.
Ja, das ging mir auch so. Ich muss sagen, ich bin wirklich jetzt nicht so ein großer Weltraumspiel-Fan wie manch andere, wie du zum Beispiel, Peter, als Experte in dem Thema oder auch Micha. Und selbst ich als Nicht-Fan war enttäuscht von dem Weltraumaspekt. Also selbst ich hätte mir mehr erhofft, obwohl mein Fokus ganz klar auf den alten Bethesda- und Rollenspielstärken gelegen hat. Aber ich war wirklich negativ überrascht davon, dass Starfield eigentlich auch nur noch mit Fantasie überhaupt eine Open World ist. Also das ganze Spiel kann man nur noch mit Diskussionsbedarf überhaupt als Open World bezeichnen, weil so viel untereinander zerstückelt ist, nicht nur die Planeten untereinander zerstückelt sind, sondern auch die Art, wie man sich teilweise durch die Städte bewegt, weil man ja dann da auch verschiedene Ebenen hat, die nicht unbedingt sofort organisch zugänglich sind, sondern dann irgendwie über eine Bahn oder wieder einen Fahrstuhl oder sonstige Unterbrechungen. Also es ist auf jeden Fall anders, als man es kennt.
Ja, das stand vor allem, ich glaube, um das mal ein bisschen einzuordnen, weil ihr werdet vielleicht viele Leute einfach in Starfield sehr lange gerade auslaufen sehen. Also du kannst schon dieses Open-World-Ding, du kannst schon sehr lange in Arealen rumlaufen. Mhm. Das große Problem ist eben auch, da ist nicht allzu viel auf vielen Planeten und dann stößt du irgendwann eben auf künstliche Grenzen und musst dich halt wieder woanders hin teleportieren. Also es ist hat eben dieses Antlitz von der Open World teilweise, aber dann auch wieder überhaupt nicht. Mhm. Und das war ja auch gerade so die letzten Tage so ein bisschen so die Verwirrung gewesen. Kann ich jetzt ganz um Planeten rumlaufen? Kann ich es nicht? Also nein, ihr könnt nicht ganz um Planeten rumlaufen. Ich muss auch sagen, ich bin ganz froh darum, weil im Endeffekt, also wer macht das? Also alleine in diesen Arealen von A nach B zu laufen, dauert bestimmt schon. Ich habe es wirklich einmal gemacht. Jetzt lasst mich nicht lügen. Also ich bin immer von der Mitte gestartet zum Ausgangspunkt gegangen und habe bestimmt 20 Minuten gebraucht. Und dazwischen war jetzt auch wirklich nicht allzu viel. Und da habe ich mir auch gedacht, ja, für den Test war es jetzt cool, ich habe es mal erlebt. Aber das kann ich jetzt auch keinem empfehlen. Und das ist wirklich eine große Schwäche von dem Spiel. Und dazu kommt eben auch dieses ganze Schnellreisesystem, hast du eben schon mal angesprochen. Es ist teilweise wirklich absurd, wie lange du unterbrochen wirst vom nächsten coolen Ereignis, indem du, gut, du musst nicht ins Raumschiff einsteigen, um zu schnell reisen, aber du bist im All, rufst das Menü auf, wählst ein Sternensystem aus. Dann bist du im Sternensystem, dann musst du erstmal auf den Planeten nochmal draufkommen, musst in eine Landezone raussuchen, dann bist du auf dem Planeten, dann musst du aus dem Raumschiff aussteigen, dann bist du endlich auf der Oberfläche. Und das ist jetzt der optimale Fall. Da kann es noch sein, dass dein Gravitationsschub nicht ausreicht. Dann musst du nochmal eine Zwischenstation im Sternensystem einlegen. Und das ist auch nicht so, dass da irgendwie das Raumschiff aufgetankt wird. Nee, dann bist du halt in einem nächsten Orbit und gehst dann halt wieder in die Karte rein und suchst das nächste Sternensystem raus. Und das ist eben so ein Punkt, das muss man verschmerzen können. Ja, also es ist nicht so, dass die Ladezeiten dazwischen ellenlang sind. Das ist es nicht. Also auch auf Konsole kann ich sagen, das sind vielleicht immer so zwei, drei Sekunden. Aber es summiert sich und man reißt sehr viel in dem Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Ich war wirklich vor den Kopf gestoßen fast schon. Wir sind jetzt natürlich gerade im negativen Segment drin. Wir kommen gleich noch zu den Positivpunkten, bevor das hier überhand nimmt. Aber da war ich wirklich negativ überrascht. Wie gesagt, mir war der Teil mir persönlich aus ganz privater Sicht nicht besonders wichtig. Ich weiß aber, dass er eine sehr, sehr signifikante Rolle spielt für viele Menschen. Und selbst ich, der das persönlich ganz privat nicht wichtig war, war ernüchtert und vor den Kopf gestoßen, als ich das erste Mal eingestiegen bin. Es ist genau, wie du beschreibst. Also man steigt ein, dann sagt man, okay, ich starte jetzt. Dann hat man also die Startsequenz / Ladezeit. Dann ist man im Weltall, dümpelt da so rum, kann da aber gar nichts groß machen. Also man kann theoretisch frei rumfliegen, aber man kann nicht einfach nur organisch dorthin fliegen, wo man hin möchte. Dafür muss man ins Menü, muss sagen, ich würde gern dahin fliegen, dann hast du eine Ladezeit, dann bist du da, bist wieder offen im Weltall, kannst da aber nicht ohne weiteres einfach den Planeten anwählen und sagen, ich würde gern hier landen. Nein, du musst wieder ins Menü gehen und sagen, ich würde gern hier landen, kannst diesen Schritt aber auch nicht überspringen, anstatt einfach direkt zu sagen, ich würde gern da landen. Hast du immer all diese Schritte und dann ist es genau wie du sagst, dann musst du wieder aus dem Cockpit aussteigen und meine Güte, also das macht auf Dauer wirklich wenig Spaß, leider. Und das sage ich als Person, die so gerne reist in Bethesda-Rollenspielen. Also ich bin jemand, der gern die Schnellreise überspringt und einfach wirklich 10 Minuten, 20 Minuten vom einen Ende der Map zur anderen wirklich organisch reist auf Pferd oder zu Fuß mit meinen Leuten, die mich begleiten oder mit meinem Hund zusammen oder so. Das ist was mir echt was gibt und wo ich auch sehr Lust drauf hatte, das mal so interstellar zu erleben, aber das ist auf jeden Fall was, wo wir vorab schon mal sagen können, da solltet ihr eure Erwartungshaltung anpassen, fürchte ich. Gab es denn auf der anderen Seite irgendetwas, wo ihr sagt, das hat Starfield wirklich besser gemacht als vergangene Bethesda-Rollenspiele? Weil das ist ja das, was man erwarten oder hoffen würde, wenn jetzt 7, 8 Jahre zwischen dem letzten Singleplayer-Rollenspiel lagen, also Fallout 4 und Starfield jetzt.
Ja, also für mich persönlich war das Jetpack eine coole Sache und auch, dass jetzt diese Mantle-Funktion, das heißt, der Held zieht sich an Objekten so hoch, das gab's glaube ich nicht in Fallout 4, ne? Also ich kann mich nicht mehr erinnern. Und das ist was erst du denkst, naja, was bringt das? Aber du merkst auch in späteren Kämpfen, dass das Level-Design schon darauf ausgelegt ist und du, natürlich gab es auch ein Jetpack in Fallout 4, ich weiß das, aber da war es halt so, ja, wenn du in deinem mit deinem Anzug da halt rumfliegst, okay, kannst du das mal kurz machen. Aber hier ist es so, dass du das Jetpack halt immer benutzt, dass du viel mehr Freiheiten, finde ich, hast bei der Erkundung der, auch bei, wenn du einfach kürzere Wege gehen willst, ja, wenn du sagst, ich will jetzt nicht da rum die Straße gehen, sondern ich will einfach da drüber springen über so ein Haus. Das finde ich super. Du kannst in Kämpfen viel freier agieren. Du kannst hinter Gegner dich manövrieren. Du kannst sie von oben angreifen. Du kannst irgendwo runterspringen und kurz vorher Schub machen, damit du nicht stirbst. Also das finde ich richtig cool. Allgemein, die Kämpfe haben mir besser gefallen. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Aber ich fand die Waffen sehr cool gemacht. Ich fand das Trefferfeedback, sagen wir mal, besser als in vorherigen Spielen. Gerade wenn die Leute, also kurz bevor sie dann quasi zu Boden gehen, du merkst halt, dass sie dann halt so taumeln, ja, und einer fliegt mal in die Luft, weil du seinen Jetpack getroffen hast. Das hat mir eigentlich immer Spaß gemacht, die Kämpfe. Also, sagen wir, immer nach, sagen wir, 5 Stunden oder so. Der Anfang ist ein bisschen zäh, weil du nicht so coole Waffen hast, aber wenn du später dann halt alle möglichen Sachen da kriegst, die immer mächtiger werden und dann halt auch diese Kräfte, die ich ja, wie gesagt, da darf ich ja nicht drüber sagen, oh mein Gott, dann macht das Laune.
Dennis, was waren deine Favoriten?
Also ich würde erstmal den offensichtlichen Take bringen, was ihr vielleicht auch im Video sieht. Also Starfield sieht sehr, sehr gut aus. Also ich habe es auf der Series X gespielt und das kann sich wirklich, wirklich sehen lassen. Ich weiß, RPG-Grafik ist nicht das Wichtigste überhaupt, aber gerade im Spiel, wo man über Planeten wandert, da man nach oben guckt und alles, und das ist schon sehr atmosphärisch alles, gerade auch die ganzen Raumstationen, die Raumschiffe. Also da haben sie sich wirklich sehr, 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 sehr viel Mühe gegeben. Also wenn man da Sci-Fi-Fan ist und möchte mal über eine riesengroße Raumstation laufen oder möchte sein eigenes Schiff bauen, Das ist verdammt cool. Generell der Schiffsbau, da haben sie sich was überlegt. Das Problem ist ein bisschen auf Konsole, dass es sehr frickelig ist, mit Pad das Ganze zu machen. Aber hat man sich mal erstmal so ein bisschen eingewöhnt, dann kann man da wirklich vom kleinen Jäger bis zum riesengroßen Sternenkreuzer was zusammenbasteln. Und das macht Spaß. Also man kann wirklich sein eigenes Schiff da zusammenstellen. Genau, Optik, was Peter eben schon gesagt hat. Also die Kämpfe, da hatte ich erst ein bisschen mein Problem mit gehabt, weil gerade so die ersten Stunden, das ist jetzt auch wieder das Ding, ist ein Rollenspiel, da ist der Charakter natürlich, ja, wir haben hier einen Minenarbeiter, er ist jetzt nicht der Beste an der Waffe. Ja, verstehe ich, aber es ist schon ein bisschen hakelig. Wenn man dann erstmal bessere Waffen findet, dann macht das Ganze mehr Spaß. Das kleine Problem auch mit dem Pad ist, dass die Voreinstellungen absolut grausig sind. Ich habe da auch einen Test was reingeschrieben, wie das, also wenn ihr spielt, werkelt da auf jeden Fall ein bisschen in der Einstellung rum. Das geht. Dann machen die Kämpfe auch mit mehr Skills, machen mehr Spaß. Das Beste am Spiel sind sie definitiv nicht, auch nicht wegen der KI, die jetzt, sagen wir mal, mittelprächtig ist, um es jetzt nicht ganz schlecht zu machen. Aber ansonsten, die Kämpfe machen irgendwann schon sehr viel Laune. Also man muss halt wirklich ein paar Skillpunkte reinstecken, ein paar coole Waffen finden, dann machen die Spaß. Generell, was auch sehr, sehr cool ist, aber was auch wieder so ein Punkt ist, das komplett losgelöst vom ganzen Spiel ist, ist der Außenpostenbau. Mhm. Also wenn man wirklich nur die Hauptmission spielt, kriegt man davon überhaupt nichts mit. Ja? Also man muss dann wirklich auf den Planeten gehen, muss so eine Scan-Funktion aktivieren, dann kann man Außenposten errichten. Auf, ich glaube, allen Planeten geht das. Also klar, da wo es gar nicht lebensfreundlich ist, würde ich jetzt keinen erstellen. Aber ansonsten ist das ein unfassbar cooles Feature, gerade weil da auch, weil sie
es
mit
gibt
den Perspektiven.
Sorry, ich wollte sagen, dass du, weil du gerade über den Außenpost, es gibt niemanden, der dir sagt, wir müssen eine Siedlung retten,
ja,
oh, da hat jemand aber
mal hingehen. Gott sei Dank.
Sondern,
das stimmt.
Wie du sagst, ich habe es nicht einmal gemacht, ich habe es dann nur gemacht für den Test, einfach weil, natürlich muss ich schauen,
wie es ist. Das ist halt wirklich auch so ein Punkt, den wahrscheinlich auch nicht so viele wahrnehmen werden, aber wer da wirklich Bock drauf hat, seinen eigenen Außenposten zu machen, da so ein bisschen Roleplay zu machen. Im Grunde genommen dient das Ganze halt zum Crafting, wo ich jetzt auch nicht so der größte Fan von bin, aber man kann da wirklich coole Sachen machen. Es gibt viele Gebäude, die man sich da hinstellen kann. Man kann das wirklich groß aufziehen, da zigtausend Stunden reinputtern, wenn man denn möchte. Aber wie gesagt, wenn man eben nur die Hauptquest macht, dann kann das auch ganz schnell mal untergehen. Ja, das war auf jeden Fall noch sehr, sehr cool. Ansonsten, ich muss es gerade selber mal so ein bisschen, ach genau, was ich unbedingt erwähnen wollte, die deutsche Sprachausgabe ist, wie ich finde, eine sehr, sehr gute. Also, wer da ja. irgendwie jetzt überlegen, ja, oh, jetzt kommt.
Die Lippensynchronisität ist halt gar nicht.
Okay, okay, also, das.
Die Leute sagen ja.
Absolut furchtbar. Ja, also das stimmt natürlich, aber das, was rauskommt, das kann man sich wirklich anhören im Deutschen.
Ja, Gott, definitiv. Da muss ich euch physisch seit Sekunden nichts mehr, aber sie sagen immer noch Dinge, gibt mir ganz große Oblivion-Vibes, also für mich fast schon wieder ein Positivpunkt. Aber rein von den Stimmen her, also auch im Deutschen wirklich sehr, sehr gut. Natürlich gibt's wieder die üblichen kleinen Übersetzungsnickeligkeiten, wo sie dann irgendwie Sprichworte falsch benutzen oder irgendwie der Kontext nicht ganz richtig ist, aber es ist mir noch nicht oft passiert, dass es mich jetzt wirklich rausgerissen hat. Und selbst die kleinsten NPCs haben super sympathische, einzigartige Stimmen. Ist mir noch nicht oft passiert, dass es mich jetzt wirklich rausgerissen hat. Und selbst die kleinsten NPCs haben super sympathische, einzigartige Stimmen. Ich kann vielleicht auch noch mega der sympathische Ladenbesitzer, mit dem möchte ich gern mehr sprechen. Also das ist wirklich, ist mir auch sehr angenehm aufgefallen. Ich kann vielleicht auch noch sagen, was mich wirklich, damit wir ein bisschen noch mehr darüber sprechen können, was uns gut gefallen hat und woher diese 81-82 überhaupt kommen. Ich kann noch sagen, was mich wirklich führe ein Leben in manchen Teilen sogar vielleicht mehr als vergangene Bethesda-Spiele, ist dieser Sandbox, ich führe ein Leben in dieser Welt Aspekt, inklusive dem ganzen Chaos, was damit einhergeht. Also ich mag es sehr, sehr gern. Ich habe ja vorab schon sehr oft mit Micha darüber gesprochen, dass dieser Trade, dass man lebende Eltern hat, die man besuchen kann, unser absoluter Favorit ist. Es war auch eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe. Ich war völlig begeistert. Es sind mir sehr, sehr lustige Sachen passiert, die ich auch in den kommenden Tagen noch in unserem Spieletagebuch erzählen möchte. Aber mal ganz spoilerfrei, eine einfach reine Chaos-Sache, die mir passiert ist, ist, dass ich ins Haus meiner Eltern gegangen bin und versehentlich so eine Packung Taschentücher aus dem Regal geheatet habe. Einfach aufgrund, wie die Engine halt funktioniert. Und passiert mir halt im realen Leben auch oft. Und dann habe ich die eingesammelt, weil ich nicht wollte, dass sie so im Weg rumliegt. Und bin schlafen gegangen bei meinen Eltern, bin morgens aufgestanden und habe mitbekommen, wie meine Eltern darüber diskutiert haben, wo die Taschentücher schon wieder hin sind. Und das war ein fantastischer Moment. Und da dachte ich, okay, ja, das ist es, was ich möchte von Bethesda spielen. Also solche kleinen Magic Moments hatte ich auch mittlerweile schon öfter, auch wenn ich bei weitem noch nicht so weit bin wie ihr, weil ich habe mir das sehr bewusst mit Micha aufgehoben, damit wir das als Spieletagebuchreihe machen können. Das heißt, ich bin schon ganz kribbelig, mehr davon zu erleben.
Ich muss auch sagen, wir haben jetzt sehr viel Negatives gesagt und irgendwie wenig Positives, aber es gibt trotzdem, also mir hat das Spiel gefallen, ja, ich schwöre es, weil es ist halt einfacher, denke ich, immer über die Negativpunkte zu reden, aber es hat halt vieles, es hat vieles, was du auch nicht so ganz klassifizieren kannst, ja, und mir gefällt auch alle dieser Sog, den das Spiel ausübt, ja, dass du neue Ausrüstung findest, dass du deine aufsteigst im Level, und das Skillsystem finde ich nicht schlimm, also das ist eine gute, besser, gefällt mir besser als in Fallout 4 zum Beispiel auch, sind eigentlich für mich immer wertige Upgrades, die du da machst, und ich freue mich immer auf jedes neue Level up. Und es gibt halt auch durchaus gute Quests, ja, gerade die Haupt hat auch ein paar sehr gute Quests. Eine fand ich echt sehr, sehr geil. Dann gibt's die Fraktionsquests, die auch ziemlich cool sind. Das sind richtig lange Questreihen, die man auch alle machen kann. Also es gibt, glaube ich, nur bei einer eine Entscheidung, wo du dich zwischen zwei Fraktionen entscheiden musst, aber du kannst mit einem Charakter eigentlich alles machen. Und dann gibt's noch viele, viele kleine Quests, und da gibt's, jetzt habe ich auch immer mehr von anderen Leuten gehört, dass da auch wirklich schöne Sachen drin sind. Ja, Dennis, ich glaube, du hast mal eine Schulklasse getroffen, ich habe eine KI getroffen.
Genau.
Gibt also, oder irgendwelche Leute, die auf dem Planeten den besiedeln wollen, und die Leute unten auf dem Planeten sagen, was macht denn dieses Raumschiff da oben? Also schon viele so typische Bethesda-Quatsch-Sachen auch.
Das Ganze nochmal so ein bisschen zu unterstreichen, gerade so die, also alle Stories, jetzt mein klar, es gibt auch viele, viele Fetch-Quests, die man auch beiseite lassen kann, aber gerade so die Fraktionsquests oder auch Begleiter-Quests, die sind wirklich, wirklich gut. Das ist auch so ein bisschen das Ding, also ich will jetzt niemandem empfehlen, einfach die Hauptquest zu skippen, weil das geht teilweise auch nicht, weil man muss schon ein paar Sachen machen, aber sobald ihr auch Fraktionen trefft, nehmt die Quests an. Selbst wenn er jetzt sagt, okay, die Weltraumpiraten, da habe ich jetzt nicht so viel Bock drauf, aber da stecken wirklich sehr, sehr coole Geschichten dahinter, vor allem, weil es eben auch sehr, sehr viel zu den ganzen Hintergründen gibt, also das Stichwort Lore, ja, weil da ist das Spiel auch so ein bisschen schlechteren, so ein bisschen klar zu machen, wo bist du hier gerade überhaupt und wie ist das alles entstanden, aber gerade wenn er die Fraktionsquest macht und auch die Begleiterquests macht, dann erfahrt ihr das erst. Und also mir haben gerade die Fraktionsquests wirklich unfassbar gut gefallen und es gibt 4 Fraktionen und da kommst du auch ordentlich auf Spielzeit, also auch mit dem Begleiterquest, da kann man wirklich viel, viel rausholen aus diesem Spiel, was du gerade auch schon angesprochen hast, diese zufälligen Quests, wo wirklich was Handgebautes ist, wo aber das Spiel jetzt nicht sagt, okay, da musst du hingehen, da findest du was Cooles, sondern du fliegst halt durchs Weltall, klickst auf irgendeinen Planeten drauf und dann kann es sein, dass ein Raumschiff im Weltall treibt und ich werde jetzt hier nichts spoilern, aber da sind mit die besten Quests versteckt, nur ihr müsst sie eben finden. Es ist nicht so, dass man in Fallout jetzt einfach mal zu einem coolen Punkt geht und denkt sich, ja, da ist ja bestimmt irgendwas Cooles. Mhm. Das gibt's hier nicht. Also man muss wirklich rumfliegen und auch so ein bisschen, ja, weiß nicht, ob ich es jetzt Glück nennen soll, aber irgendwo ist es das, ja. Also man muss schon ein bisschen Glück haben bei 1000 Planeten.
Durchhaltevermögen.
Genau, ja, mit Durchhaltevermögen, genau. Man muss halt wirklich Durchhaltevermögen haben, dass man eben auf diese Sachen trifft. Und dann gibt's auch coole Sachen. Aber ich kann mir schon vorstellen, wie jemand in dieses Spiel reingeht. Und sagen wir mal, die ersten 30 Minuten, da ist noch hier die Optik schick und es ist ganz nett, ist aber nicht ist auch der Opener von Fallout 3 oder der Opener von einem Skyrim, wo sehr, sehr viel passiert. Der Einstieg ist wirklich recht dröge und man macht recht oft das Gleiche. Und da kann ich schon richtig sehen, wie jemand die Hauptquest macht und das irgendwie nicht sieht, wirklich die Fraktionen vielleicht auch nicht findet oder auch nicht das Weltall erkundet. Und dann gehen diese Sachen wirklich komplett unter. Und das ist wirklich sehr, sehr schade, weil da hat's mir auch so ein bisschen gefehlt, dass Bethesda einem so ein bisschen den Wink gibt. Genauso wie mit den Außenposten oder auch mit dem Schiffbau. Es gibt keine einzige Mission, die mal sagt, ey, du kannst mit deinem Schiff richtig coole Sachen machen. Oder ey, es gibt Außenposten, die kannst du so und so nutzen. Das musst du dir alles irgendwo selbst beibringen. Und das ist das, was du eben schon mal angesprochen hast, dieses Zerstückelte von diesem Spiel, als ob wirklich da saßen 10 Leute dran, da saßen 10 Leute dran und die haben sich irgendwie nicht ausgetauscht und das ist ein bisschen schade. Aber ja, es gibt durchaus sehr, sehr coole Stories in dem Spiel und die haben es bei mir eben auch dann rausgerissen. Also da habe ich da wirklich gesagt, ey, damit kann man richtig viel Spaß haben und deswegen ist es eben auch, weil wir gerade eben auch viel kritisiert haben und das zieht sich auch durch meinen Test durch. Da ist unfassbar viel Kritik drin, ne? Aber eben auch unfassbar viel Lob wieder bei solchen Sachen und das Skillsystem hast du ja eben schon mal angesprochen, das will ich gerade nochmal hervorheben, weil das fand ich wirklich ganz, ganz fantastisch. Also mein klar macht man da zunächst erstmal viele Basissachen wie Traglast erhöhen, weil das Inventar ist immer voll, also falls ich das früher schon gestört habe, das Inventar ist hier wieder voll, ein paar Sachen wiegen aber dafür nichts und wenn man ein paar Punkte reinhaut, dann gibt sich das, die ganzen Begleiter, da kann man auch seine Sachen abladen, im Schiff kann man ein bisschen was bunkern, da passt das. Aber das Skillsystem ist wirklich ein sehr, sehr gutes, gerade wenn man auch mal auf die unteren Ebenen drauf kommt, das motiviert und was auch cool ist, das habe ich jetzt aber nur gehört und nicht kann ich nicht verifizieren. Es gibt keinen Level Cap. Also man kann wirklich so viel wie man mag da reinbuttern und also wenn man gerade sagt, das Schiff, da habe ich jetzt noch gar nichts reingesteckt, kann man das später immer noch machen und man kommt auch, wenn man will, relativ gut ein paar Punkte voran. Es ist nicht so, dass man nach 20 Stunden irgendwie auf Level 80 oder 90 ist, überhaupt nicht. Also da ist es schon recht gemächlich, aber wenn man wirklich will und sagt, hier, da brauche ich nur 5 Punkte, dann ist das jetzt kein Problem.
Was mir auch noch aufgefallen ist, dass wer jetzt ein bisschen Angst hatte nach Fallout 4, dass das jetzt noch mehr Shooter geworden ist. Es ist viel Shooter, aber ich finde, sie haben sich echt Mühe gegeben, das ein bisschen mehr Rollenspiel zu machen mit so Sachen wie in Dialogen, werden deine Trades benutzt, deine Fähigkeiten, die du gelernt hast, kannst du sagen, hey, hab doch Medizin studiert, ich kann doch sagen, hier, aber das ist doch nicht richtig, du hast doch da zu viel, was weiß ich, Cortison benutzt. Manchmal ist es auch hat es keine Auswirkung, oft schon, aber manchmal ist es auch einfach nur so ein netter ah, cool, ich konnte meinen Charakter spielen, ich konnte was einbringen in das Gespräch und die Spielwelt reagiert auf mich so ein bisschen. Ne? Das fand ich nett, dass das einfach mal wieder mehr ist als in Fallout 4. In Fallout 4 fand ich es wirklich enttäuschend. Ja? Mhm. Da hattest du ja auch dieser Überzeugen-Skill, hatte zum Beispiel auch gar keinen Sinn, da hast du einfach nur mehr Geld bekommen. Und hier kannst du wirklich auch Situationen lösen auf eine andere Art, wenn du halt den Überzeugungsskill hast. Ja, du kannst gewalthafte Situationen vermeiden und so. Und das ist für mich halt auch ganz groß rollenspielend. Und das macht Starfield eigentlich viel besser als Fallout 4.
Ja, das stimmt. Wir sind tatsächlich schon auf super viele Fragen auch eingegangen, die uns geschickt wurden. Aber ich würde jetzt einfach mal einsteigen mit den ganzen Fragen, die wir aus der Community bekommen haben. Sowohl vor diesem Talk als auch gerade während dieses Talks, während wir ihn live aufzeichnen. Und ich versuche das Ganze mal so ein bisschen in Kategorien zu unterteilen. Schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Und würde gerne mal einsteigen mit einer Sache, die ihr auch schon angerissen habt, nämlich mit der Kategorie Quests. Da haben mehrere Leute auch gefragt, ob das Spiel wirklich erst nach der Hauptgeschichte richtig losgeht. Weil da gab es ja vorab ein paar Aussagen von Entwicklern, dass danach erst so richtig alles passiert. Inwiefern könnt ihr das verifizieren? Also sollte man sich erst auf die Main Story konzentrieren? Okay, Peter verzweifelt gerade. Sollte man sich erst auf die Main Story konzentrieren oder ist es egal, wann man sie spielt?
Darf ich darauf antworten?
Bitte.
Das ist totaler Bullshit, finde ich. Also Entschuldigung. Was sie meinen, ist, dass es ein sehr, sehr clever eingesetztes New Game Plus gibt, das auch von der Story Sinn ergibt und das eigentlich das Spiel so macht, dass du es ewig weiterspielen kannst und auch wirklich, wo ich gedacht habe, ah, cool. Das ist Blödsinn. Das Spiel fängt nicht nach der Story an. Das ist dumm. Das ist wirklich dumm, Entschuldigung.
Um das Ganze nochmal ein bisschen zu steigern, es gab ja auch so Aussagen mit, ich weiß nach 150 Stunden noch nicht, was es für ein Spiel ist. Also das ist wirklich so Sachen, da tust du dir auch keinen Gefallen mit, weil das ist, du spielst das Spiel und denkst dir nur so, wie kommen solche Aussagen zustande? Und auch die Sache mit, es geht nach der Hauptquest los. Ja, wenn du nur die Hauptquest spielst, dann stimmt das vielleicht, weil der beste Stuff quasi in den Nebenmissionen drin ist. Aber ansonsten kannst du die Sachen ja auch schon früher wahrnehmen. Also du kannst das Spiel ja schon wirklich nach 10, 15 Stunden komplett wahrnehmen. Und deswegen solche Aussagen, damit tust du dir keinen Gefallen. Und da kannst du, glaube ich, nur mit auf der Nase landen. Ja.
Ich finde auch, du hast es vorhin gesagt, aber ich finde ehrlich gesagt nicht, dass du die Hauptstory auch machen musst, um mechanisch irgendwie Sachen freizuschalten. Ich hatte so das Gefühl, okay, vielleicht die erste Mission oder so, aber so mit dem Outpost, das konnte ich quasi auch sofort fast machen. Also natürlich gibt's die ersten 15 Minuten oder so, wo halt das gescriptet ist, aber sobald du in der ersten Stadt bist und das erste Mal diese Constellation-Truppe getroffen hast, also ich hatte das Gefühl, dass dann eigentlich alles offen steht dir. Weiß nicht.
Jein, also das Ding ist so ein bisschen, also die Großstädte musst du auf jeden Fall erstmal so ein bisschen, glaub, während der Hauptstory bekommst du die erst freigeschaltet, also weißt, wo sie wirklich sind. Das dauert zwar jetzt nicht Ewigkeiten. Mit den Außenposten ist, glaube ich, eher das Ding, dass du erstmal ein paar Materialien brauchst, um überhaupt was zu machen. Weil man muss schon sehr viel craften, gerade für die Außenposten-Sachen, um hier mal neues Forschungslabor zu machen oder einen Landeplatz zu machen und sonst was.
Das stimmt.
Da muss man schon die Planeten erkunden und deswegen ist das eigentlich eher so eine Sache, klar, die kannst du immer machen, aber wenn du halt während der Hauptquest oder auch wenn du Fraktionsquest machst, dann bekommst du eben auch viele Sachen, wenn du dich eben umschaust. Wenn du es nicht tust, dann natürlich nicht. Aber deswegen wäre das für mich jetzt eher was, wo man einen guten Einstieg hat, wenn man eben, naja, die Hauptquest zumindest bis zum gewissen Punkt gespielt hat, ein paar Nebenmissionen gemacht hat und dann nicht irgendwie einen Außenposten errichtet und sieht, ja, okay, den Schul kann ich jetzt nicht craften, weil da brauche ich wieder die Materialien, die ich aber erst vielleicht auf späteren Planeten während der Hauptquest finde. Also ist nicht verpflichtend, aber so war das Gefühl ein bisschen.
Da gehe ich mit auf jeden Fall, ja.
Das heißt, weil das war auch eine Frage, die wir sehr oft bekommen haben, diese ganzen, wir haben ja schon viel darüber spekuliert vorher, diese ganzen Mechaniken wie Themen, dann Begleiter mitten, Sachen irgendwie abbauen, die Sachen irgendwie aufleveln, dann an der Stelle wieder ein komplett anderes System, dann Begleiter mitnehmen, dann Schiffe selber bauen oder umbauen und so. Ist irgendwas davon wirklich verpflichtend im Rahmen der Haupthandlung oder kann man theoretisch komplett sein eigenes Ding machen?
Du musst im Rahmen der Haupthandlung natürlich ab und zu Begleiter mitnehmen. Die werden dir teilweise vorgeschrieben für eine bestimmte Quest. Mhm. Das auf jeden Fall. Du musst niemals in den Editor gehen, weder einen Außenposten bauen, noch ein Schiff. Ich habe das Spiel durchgespielt und habe dann erst das gemacht. Also das geht wunderbar. Was gibt's noch für Systeme?
Crafting, Housing.
Crafting brauchst du auch nicht machen. Mm-mm. Housing brauchst du nicht machen. Ich habe immer noch ein leeres Apartment, das ich nicht eingerichtet habe. Das habe ich geschenkt bekommen. Das ist alles. Also für mich war das komplett optional. Wer nur Story will, der kann das alles ignorieren. Mhm.
Dann gibt's noch eine Frage aus der Community, nämlich ob es möglich sein wird, theoretisch alle Fraktionen in einem Playthrough durchzuspielen oder ob man sich da entscheiden muss.
Ja, ich hatte es, glaube ich, vorhin schon gesagt. Dennis, korrigier mich gerne, aber ich denke, man kann alle spielen. Es gibt nur eine, wo du am Ende eine Entscheidung treffen musst, ob du den einen hilfst oder den anderen. Das kann ich spoilern, es geht um die Piraten. Da hast du eine Entscheidung, soweit ich das weiß. Die anderen kannst du ein Ranger werden, das wäre so ein bisschen Cowboy-mäßig und gleichzeitig aber auch bei der Vanguard für die Kolonien, quasi wie in Mass Effect, wie heißen die? Nicht Ranger, Reaper, wollte ich schon sagen. Sentinel? Nein. Wie heißt denn die in Mass Effect? Wie heißt denn Shepard? Was ist er denn? Boah, egal. So ein Typ halt.
Dennis versucht nicht mal zu helfen.
Nee, ich bin mit Namen teilweise auch echt nicht so gut. Ich versuche das gar nicht, deswegen.
Hat bestimmt jetzt jemand schon im Chat gepostet, keine Ahnung.
Spectre.
Gar, danke.
Spectre.
Okay, ihr habt das New Game Plus jetzt auch schon angerissen. Das ist natürlich gefährliches Territorium, was Spoiler angeht. Aber was könnt ihr denn rein mechanisch verraten über das New Game Plus, ohne jetzt zu spoilern? Also, was erwartet einen da rein mechanisch?
Also rein mechanisch erwartet dich, dass du, jetzt muss ich wirklich ganz, 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 ganz vorsichtig sein. Mhm. Also behältst natürlich deine Skillpunkte. Du verlierst dein Inventar. Jetzt wird's wirklich schon.
Du hast dein Raumschiff.
Ja, du hast dein Raumschiff noch.
Okay, gut, dann sind wir lieber vorsichtig. Aber ihr würdet sagen, ja. es ist ein, ihr habt's schon angedeutet, clever gemacht und
es ist clever gemacht, ja.
Ich kann eine Sache noch verraten, da bewege ich mich jetzt aber schon am Rande des NDAs, dass es die Story, da gibt es neue Dialoge, sagen wir so.
Ah ja, okay, gut. Ich finde, das habt ihr gut geregelt. Ich fühle mich nicht gespoilert, aber angeteased. Sehr gut. Dann gucke ich mal, was ich hier noch in der Kategorie Quests an euch weitertragen kann. Oh ja, die Begleiterquests, da wurde viel nachgefragt, wie gut die Begleiter geschrieben sind und ob ihre Quests besonders erinnerungswürdig sind.
Wen hast du benutzt, Dennis? Ich bin meistens mit Andrea rumgelaufen.
Ich auch.
Nein! Okay, aber also Andrea ist also gut geschrieben.
Ja, also du kannst auch mit mehreren rumlaufen. Also es gibt, glaube ich, also auch mal um das Thema Romanzen so ein bisschen aufzugreifen. Also ich habe 4 Stück gefunden, 2 Männer, 2 Frauen. Kannst du mit jedem beliebigen Helden, kannst du da romancen. Die sind alle, also wirklich die Hauptbegleiter, die du hast, auch deren Geschichten, die sind alle Minimum gut. Ja, die Romanzen selber. Also, wenn er jetzt, ich muss halt schon wieder den Vergleich nehmen, also wenn er jetzt gerade vom Baldur's Gate irgendwie rüberkommt und wo du quasi jedes Eichhörnchen romancen kannst, dann ist das hier nicht so und es ist auch nicht ansatzweise so vielschichtig, tiefgründig, sonst was.
Alter, diese Flirtversuche von der Heldin oder dem Helden, die sind so schlimm. Da sagt ihr, kannst du dann sowas sagen wie, oh, so einen schönen Mann würde ich auch gern mal küssen. Okay. Also es ist wirklich so cheesy, teilweise wirklich cheesy irgendwie Anmachsprüche so. Hey, schön, haben wir uns schon mal gesehen?
Ja, es ist auch ein bisschen brüde insgesamt und alles. Also es geht, sagen wir mal so, es geht über Skyrim oder Fallout hinaus, aber es ist jetzt nichts, was man nicht schon mal besser gesehen hat, sagen wir es mal so.
Ja. Was mir gut gefallen hat, ist das, was du sagst, ne, es gipfelt nicht im Sex, ja, oh, jetzt ist seine Sex, oh, jetzt ist alles vorbei, sondern es geht dann noch ein bisschen weiter. Du kannst dann dich auch committen. Du kannst sagen, okay, ich möchte nur mit dir zusammen sein. Auch mehr oder weniger eine Heirat kannst du dann, ich möchte dich heiraten. Und dann gibt's auch noch so eine Art Belohnung, sage ich mal, oder bei Andrea war es ganz lustig, das will ich auch nicht spoilern, aber sie gibt dir dann einen Gegenstand, wo ich lachen musste, weil es war süß.
Mhm. Ja, ich glaube auch, es hängt auch da wieder stark von der Erwartungshaltung ab. Also ich habe eine sehr geringe Erwartungshaltung, was Bethesda-Romanzen angeht, und ich glaube, also auch Bethesda-Begleiter, ich habe sehr viel rein interpretiert in Bethesda-Begleiter, was sie eigentlich nie hatten. Also Lydia hat in meinem Kopfkanon sehr viel mehr Persönlichkeit, als sie jemals besessen hat. Aber ich bin auch, sag ich mal, für Bethesda-Verhältnisse positiv überrascht von den Begleitern oder auch von den Leuten, die man kennenlernt, weil, wie ihr es schon gesagt habt, die Synchronarbeit sehr, sehr gut ist, sie sehr sympathische Stimmen haben. Sie auch verhältnismäßig von dem, was ich gesehen habe, bisher besser geschrieben sind. Sie haben ein paar mehr und interessantere Dialoge als halt mal meine Sachen. Mhm. Das ist zumindest ganz gut. Aber ja, wenn man von Baldur's Gate kommt oder generell Romanzenfan in Rollenspielen ist, dann sollte man da seine Erwartungshaltung anpassen. Also denkt eher an Simulation, denkt eher an Sims. Sims-Romanzen sind auch sehr viel Kopfkino.
Naja, also ich würde schon sagen, sie sind auf jeden Fall nicht wie in Skyrim, sondern mehr wie in Fallout 4. Mhm. Und wenn du an Fallout 4 denkst, also wenn ich an Fallout 4 denke, denke ich an Nick Valentine und hier Pepper, wie hieß die Zeitungsfrau, was, finde ich, schon ordentlich geschriebene Charaktere waren. Also die waren jetzt, gerade Nick Valentine fand ich eigentlich ziemlich cool. Und ich finde, da gehen sie auch noch teilweise ein Stück drüber und es sind einfach interessante Persönlichkeiten. Die sind nicht Lydia. Lydia ist ja, was ist Lydia? Nix. Die sagt ja drei Sätze gefühlt und ich wohne hier irgendwo.
Jetzt sag nichts gegen meine Ehefrau.
Hier hast du in Starfield, triffst ja diese Constellation-Gruppe. Man hat die jetzt auch teilweise schon gesehen in Trailern und so weiter. Und die sind sehr unterschiedlich und sehr einzigartig, auch ein bisschen Abziehbild natürlich, ja, da ist der Religiöse, da ist der Witzige, die Wissenschaftlerin, die ein bisschen nerdy ist und so. Aber ich fand das nicht schlimm, gar nicht.
Mhm.
Was man vielleicht noch ein bisschen noch als Kritik hervorheben kann, also gerade auch mit Fraktionen und auch mit Begleitern, da hast du gerade ein bisschen von Abziehbildern gesprochen. Also wenn ich es jetzt auf die Fraktionen beziehe, man hätte sich noch ein bisschen mehr wagen können. Weil das Ding ist, nein, klar, du hast ja wieder die Cowboys irgendwo, du hast die Diebesgilde, also du hast diesen Standard, diese Standardsachen. Und die sind auch natürlich, die sind gut geschrieben und alles. Was ich mir so gedacht habe, du hast hier das ganze Universum zur Auswahl. Du kannst jeglichen Mist kannst du machen. Abgefahrenen Kram. Und dann nimmst du Cowboys, die Militärfraktion, eine Diebesgilde und ne?
Das stimmt. Also, das ist aber ein allgemeines Problem. Von diesem Szenario ist halt das Problem, ne? Das ist halt, das Szenario ist so ultra, will so halt so eigentlich wie NASA sein, so ein bisschen, ja? Und man merkt auch, dass die Entwickler auch total Respekt haben vor Astronauten und vor dieser Erkundung des Weltalls und so, und das zelebrieren sie auch total. Aber ist halt auch ein bisschen langweilig, ja. Ist halt es ist nicht wirklich hart Science Fiction, weil ist natürlich alles Blödsinn, aber hat nicht diesen, gleichzeitig hat es halt nicht dieses Extravagante. Ja? Es gibt halt eine Mission, die ich richtig cool fand, also noch eine andere Mission, das war noch eine andere als die ich vorher gesagt habe, wo ich richtig cool fand. Da triffst du einen Charakter, der ist wunderbar. So richtig schön überzeichnet und denkst dir, ja genau, das will ich doch sehen, mit dem hätte ich gerne noch 10 Stunden weitergeredet, weil der einfach so farbenfroh und total verrückt und absurd war. Aber gleichzeitig habe ich mir gedacht, warum gibt's da nicht mehr von? Wo sind denn die coolen Ideen? Ja, wo sind denn die tollen Charakter auch in der Hauptgeschichte oder den Begleiter, ja? Oder sowas wie bei Fallout New Vegas, wo du diesen Killerbot hast, den du als Begleiter nehmen kannst. Oder diese Oger, war das nicht eine Ogerfrau, glaube ich sogar, die, oder ein Ogertyp, ich weiß nicht mehr genau, dieser Supermutant, der halt auch lustige Dialoge rausgehauen hat und so. Und das fehlt mir bei Starfield schon viel, ne? Das ist selten über dieses Erwartbare hinausgeht.
Mhm.
Selten auch mit den Konzepten von Science Fiction nicht so wirklich spielt. Du denkst ja, wenn ich an Science Fiction denke, denke ich an sowas wie die guten Seasons von Star Trek Next Generation, ja, wo halt cool interessante Probleme der Menschheit halt in ein Zukunftsszenario verpackt werden und moralische Dilemmata es gibt und so weiter und so fort. Und ich finde, das macht Starfield Teil in Ansätzen, gerade bei den Fraktionsquests, aber hätte ich viel mehr gewünscht, dass wir das machen.
Ja.
Ja, das Ding ist auch ein bisschen, es geht teilweise sehr auf Nummer sicher. Also, was wir gar nicht angesprochen haben, auch mit Begleitern, dass die mal was sagen, wenn sie mit einem auf Missionen sind. Das ist auch generell eine coole Sache. Aber gerade so dieses Immersive, dass die Umwelt auf dich cool reagiert, das gibt's durchaus, hast du ja eben schon gesagt, mit den Taschentüchern. Es gibt immer wieder diese Momente. Es gibt aber auch viele Momente, wo man sich sagt, warum reagiert da die Umwelt nicht? Also beste Beispiel, hat man letztens noch drüber gesprochen, während der Testphase, wenn ich zum Beispiel in einer der größeren Städte mit meiner Waffe einfach rumballer, passiert da gar nichts. Da gibt's ein paar Planeten, auf einmal passiert da was. Und da denkt man sich so, sowas könnte doch heutzutage wirklich schon drin sein. Und warum geht da Starfield nicht noch diesen einen Schritt weiter und bietet gerade dieses Neue im Genre, ja, oder ist nicht so konservativ und zieht sich nicht nur auf seine eigene Formel, die ja durchaus funktioniert, das haben wir ja schon gesagt, also mit Entscheidungsfreiheit, auch mit den Nebengeschichten, auch mit der Optik haben sie ja richtig coole Sachen gemacht. Aber warum geht's da nicht noch so einen Schritt weiter, dass man eben auch als Spielerin einfach überrascht ist. Einfach so diesen Moment hat und sagt, ey, cool, sowas habe ich ja noch gar nicht gesehen. Schön, dass es drin ist. Genau, das ist sehr, sehr selten. Ich meine, keine Ahnung, vielleicht ist irgendwo auf Melmark ist Alf und das ist die lustigste Quest überhaupt und wir haben einfach noch nicht gefunden. Sowas wird es hundertprozentig geben. Ich meine, das spielen jetzt sehr, sehr viele Leute und da werden auch richtig coole Geschichten rauskommen. Aber das Ding ist ja auch immer, du willst es ja auch selbst irgendwo erleben. Und wenn das Ganze dann teilweise auch so ein bisschen zufallsbasiert ist, ob du das findest oder nicht, ist ja auch ein bisschen schade. Von daher, ja. Mhm.
Wir können auch nur das bewerten, was wir jetzt gesehen haben, ne? Und andererseits habe ich jetzt einen Kollegen, der hat jedes einzelne Sternensystem abgeflogen. Und der hat zum Beispiel, weil Leute auch gefragt haben, gibt's denn Kometen im Spiel oder schwarze Löcher und so? Und der so, nö, gibt's nicht. Also gibt selten was so aus der Norm rausgeht, ne? Irgendwie so, oh wow, cool, was ist das denn? Bisschen schade.
Okay. Ja, gut. Ich habe hier noch eine Frage, die dazu passt. Ich fürchte, ihr habt sie schon ein bisschen beantwortet. Das war eine Frage, die mich persönlich auch sehr interessiert hat, die ich sehr schön fand, nämlich ob es in Starfield auch so ganz abgefahrene Missionen gibt. Der Vergleich wurde gezogen zu der Hangover-Mission in Skyrim, also zu dieser, wo man diesen Trinkwettbewerb macht und denkt, das ist, wird schon nichts Großes sein und plötzlich eine 3-Stunden-Quest losgetreten hat. Ihr habt natürlich noch nicht alles gesehen, aber gab es irgendwas, was so positive Erinnerungen in euch wachgerufen hat?
Also ich muss sagen, so eine 3-Stunden-Questline habe ich noch nicht losgetreten. Aber es gibt durchaus, dass du durch eine größere Stadt läufst und da kommt jemand auf dich zu, kannst du mir helfen? Und dann denkst du ja so, ja, geh weg, ich habe was anderes gerade vor. Aber dann nimmst du halt die Quest an und dann kommst du schon mal in einen Bandenkrieg rein. Das strickt sich ein bisschen weiter raus. Du lernst die Fraktionen besser kennen und alles. Also das hatte ich schon gehabt. Aber jetzt so eine ganz abgefahrene Mission, wo ich zufällig drüber gestolpert bin, wo ich dann wirklich ellenlang da drin versumpft bin, also hatte ich jetzt nicht gehabt.
Mhm. Diese mit den Gangs fand ich überraschend cool. Das war auch so, das war tatsächlich so eine, wo ich gesagt habe, naja, ich will mich doch jetzt keine Gang anschließen. Und dann so, ach ja, cool, das sind ja eigentlich nette Leute. es gibt, was du gesagt hast schon, Dennis, was ich sehr cool finde, dass sie quasi das Ausrufezeichen aus MMOs über Questgebern so ein bisschen verlagert haben, dass die Leute jetzt einfach so zuschreien, ja, wie so Marktschreien. Weil es gibt ja jetzt, man muss auch sagen, es gibt so viele NPCs auf den Straßen, damit die Städte ein bisschen lebendiger wirken, dass du halt nicht jeden du kannst nicht zu jedem gehen und gucken, hat der einen Namen, kann ich mit dem reden. Und du läufst halt dann durch diese belebten Gestellen und dann sagt irgendwie so eine Wache, hast du gehört, der DJ auf Neon, den haben sie geklaut, ist eine blöde Sache. Oder hier, Sergeant Yuri will doch mit dir sprechen, du. Ja. Und dann kriegst du halt einfach nur so einen kleinen Eintrag in deinem Logbuch unter, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen, aber halt so wie Mini-Mission, ja, irgendwie.
Aktivitäten heißen die, glaube ich, oder?
Aktivitäten, genau.
Ja.
Was eigentlich so, ja, für ein Hindernis. Und aber wenn du dann sagst, ja, da war doch was, gehe ich da mal hin und dann kriegst du eine richtige Quest, da ist dann was und da da merkst du, da hat sich jemand Gedanken gemacht, da sind Dialoge, da ist auch eine Entscheidung mal, ja, gebe ich den Ring zum Beispiel wieder dem Typen, der irgendwie mit seinem Freund mit seinem Verlobten gestritten hat, oder lasse ich den bei der Polizei und er kriegt den nicht wieder und ist traurig. Also das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dass sie auch eine Möglichkeit gefunden haben, dass du auch nicht jedes Gebiet so dogmatisch absuchen musst, ja. Mhm. Und wenn du dann trotzdem das machst, findest du oft dann noch andere Quests, ja. Ich habe zum Beispiel war auf so einem Planeten, wo ich irgendwo hin musste, für so eine, da ist so eine, das Hauptquartier von so einer Medizinfirma, und denk mir so, naja, eigentlich habe ich jetzt die Quest gemacht, fliege hier weg, naja, ich gehe mal da in das Gebäude rein. Ach, da ist der CEO von dieser Firma, ja. Da war keine Quest mit verbunden. Es hat mich nicht, niemand hat mir gesagt, ich soll da hingehen. Aber die sagt dann, hey, hier, finde doch mal unseren Boten, der verloren gegangen ist. Und das war dann eine richtige, eigentlich auch eine ziemlich coole Quest, wo ich nach dem gesucht habe. Am Ende hatte ich eine Entscheidung, ich konnte den verraten, konnte mir das Geld unter die Nagel reißen und so. Also, das gibt's alles schon. Das ist schon cool. Es ist halt nur viel Standardzeug und viel, du bist der UPS-Bote und du musst fünfmal von dem Planeten zu dem Planeten fliegen und nur mit jemandem reden, ja. Also Funkgeräte haben die noch nicht erfunden in der Welt, ne? Es gibt keinen, ey, kannst du mal kurz anrufen? Nee, du musst dann hingehen.
Aber das ist wirklich ein Punkt, den du ja gerade ansprichst, den ich mir sehr, sehr oft gefragt habe. Warum? Also in Cyberpunk hast du es ja zum Beispiel so, dass du da Anrufe bekommst, und das ist ja diese Standard-GTA-Mechanik einfach, ja, dass du irgendwie einen Call bekommst und nimmst den an oder nicht. Und ich bin jetzt auch nicht der größte Freund von dieser Mechanik, weil du dann ständig eine neue Quest aufgedrückt bekommst und sich dein Questlog langsam komplett
Nico,
überfüllt.
Gehen wir bowlen? Hä?
Ja, also nee, kein Bock. Bowling? Aber das ist aber auch so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, jetzt bist du hier schon in so einem Sci-Fi-Szenario, und gibt es da nicht irgendeine coole Möglichkeit, dass die mich einfach anfunken oder dass ich mich da einfach hinwarpen kann? Also gerade so Schnellreisesystem, dass ich nicht immer mein Raumschiff benutzen muss. Ich meine, ich weiß schon, dass sie dieses Raumschiff irgendwo mehr in den Vordergrund stellen wollen, aber so Warp erfinden.
Da geht so ein bisschen die Immersion auch verloren, finde ich. Ne? Also, weil
ja,
ich hatte auch mal einmal, ich musste. Sorry?
Ich würde sagen, dass es sehr bodenständig ist. Also auch dieses Sci-Fi-Szenario ist jetzt nicht abgedreht oder sonst was, sondern es ist sehr bodenständig. Da gibt da eben kein Warpen und Beam Me Up Scotty hier. Ja, das gibt's halt einfach nicht. Ja.
Ist sehr physikalisch alles, ne? Also, dass alles mit der Hand gemacht wird. Und auch, übrigens, cool, es hat jetzt nichts damit zu tun, aber dass du im Cockpit zum Beispiel, wenn Gegner auf dich schießen, der Typ dich halt so abstützt am Cockpit, das fand ich halt einfach, da hat halt irgend so ein Grafiker sich gedacht, cool, das wäre eine schöne Animation. was ich sagen wollte, einmal hast du irgendwie, dass du in ein Büro gehst, zu der Frau, dieser Regierungschefin, und die sagt dir halt nur, ja, geh mal da runter und hol mal das. Und dann gehst du da wieder runter, wieder immer mit deiner Ladezeit natürlich, ne, und holst das und gehst wieder hoch. Und dann geht nächste Dialog. Also, es fühlt sich manchmal ein bisschen an wie Zeitverschwendung und wie, ja, natürlich dauert das 150 Stunden, wenn du mir so immer die Zeit klaust. Da hat man es gesehen übrigens, da war die Hand. Meine liebste Hand.
Ich habe noch eine letzte Frage aus der Kategorie Quests Story für euch, bevor wir zur nächsten Kategorie der Community-Fragen mal übergehen, die auch sehr, sehr oft gestellt wurde, nämlich wie es denn um den Humor bestellt ist in Starfield. Also ich meine, es wird natürlich wieder so unfreiwillige, komische Momente geben, aber so rein nativ vom Writing her, wie humorvoll ist es denn geschrieben?
Boah, also Humor ist ja immer so eine Sache, aber ich kann ja nur jetzt sagen, was ich erlebt habe, also so richtig lachen musste ich jetzt nicht. Also klar, gibt's mal so ein paar Sachen, wo man so ein bisschen schmunzelt, oder wenn da irgendwelche Tänzer mit weirden Hürden. Also dafür ist das Spiel teilweise auch sehr, sehr ernst, und ja, es ist eher so ein bisschen so ein paar quatschige Charaktere, die man mal trifft, aber was wir eben ja auch schon gesagt haben, es geht halt nicht in dieses absurde Reihen, wo man sich quatschige Charaktere, die man mal trifft, aber was wir eben ja auch schon gesagt haben, es geht halt nicht in dieses absurde Reihen, wo man sich dann eben auch mal richtig wegschmeißt. Ja, das war zumindest bei mir, aber Humor ist wirklich so eine Sache, von daher.
Ja.
Ja, es hat nichts kein Fallout, ne? Es hat nicht Ghule, die irgendwie lustige Sachen erzählen, oder es gibt keinen Fallout Boy oder die Vault Sandbox-Spiel oder lustige Notizen überhaupt. Ich überlege gerade, es gibt sehr wenige Notizen in dem Spiel. Also für so ein Sandbox-Spiel, wo man eigentlich ja immer überschlagen wird von irgendwie, wo jeder seine Gedanken aufschreibt, gibt's manchmal. Und ich stimme Dennis total zu, ich habe auch wenig gelacht in dem Sinne, ah, wie lustig. Manchmal
Freude ist, glaube ich, dein
aber ja.
Mhm. Gut, dann schiffen wir mal rüber zur nächsten Kategorie. Dennis, vor Vorfreude ist, glaube ich, dein Kamerabild schon ganz unscharf geworden. Vielleicht kannst du da einmal kurz dran drehen. Und damit shiften wir rüber zur Kategorie Open World, wo ich mal ein paar Fragen gerade gesammelt habe. Nämlich wäre die erste Frage, wie jetzt in Starfield die Points of Interest gestaltet sind auf den Planeten gesehen hat. Oder ob das mehr oder weniger jetzt alles an der Oberfläche stattfindet, zum Beispiel durch diese verlassenen Roboterfabriken und so, die man vorher schon gesehen hat. Oder ob es weiterhin auch so erkundbare Dungeons gibt, wie man es vorher schon kannte.
Dennis, willst du da?
Mach du erst, ich kümmere mich gerade mal um die Kamera.
Ah, okay. Das ist, halt mal die Hand vor die Kamera, denn manchmal ist die Automatik das Problem. Das ist es gibt Höhlensysteme zum Beispiel, es gibt Sachen unter der Erde, gerade diese Artefakte, die man ja sucht, das ist ja, glaube ich, schon bekannt, dass es diese komischen Artefakte gibt im Spiel, die sind immer in der Höhle oder fast immer in der Höhle. Und es gibt halt gewisse Fabriken und Gebäude, die auch immer hinter einer Tür sind, also eine Ladezeit. Ich weiß nicht, ob das die Frage war jetzt, dass man halt nicht immer in der unter freien Himmel ist, ne? Also es gibt schon immer noch diese abgeschlossenen Gebiete, die du reingehst.
Mhm.
Aber viel mehr unter freiem Himmel als in den anderen Spielen. Also, das ist jetzt auch wieder schwierig. Naja, eigentlich viel mehr.
Ich glaube, in Skyrim bist du auch ziemlich viel in der Höhle mal drin.
Ja,
ich weiß halt wirklich nicht, ob das so gewollt ist, aber es sind Höhlen, da gehst du rein, da ist einfach sehr, sehr oft überhaupt nichts drin. Also, nur so ein Beispiel, da sagst du, okay, fliegst mal irgendwie auf den Mond und guckst mal, was da alles so ist. Und da ist die Mondstation, dies, das. Und dann war eine Höhle, dachte ich, ey, cool, eine Höhle. Gehst rein und dann ist die so gefühlt, naja, läufst halt so 50 Meter rein und hat so zwei Ebenen und guckst dich um und dann kannst du halt wirklich nur Gestein abbauen in dieser Höhle. Und ich dachte mir so, naja gut, das ist jetzt halt mal irgendwie, da ist halt nichts, gut, da gehst mal in die nächste Höhle rein und da war da wieder nichts, da bin ich in die nächste Höhle rein, da war da wieder nichts und dachte mir so, also eigentlich so nach der dritten, vierten Höhle würde ich schon ganz gerne mal mit irgendwas Coolem belohnt werden. Also das war meine Höhlenerfahrung aus Starfield so ein bisschen, so ein bisschen komisch irgendwie.
Naja, es ist halt der Preis wirklich dieses Spieldesigns. Also, ich meine, man muss ihnen zugutehalten, sie haben das ja auch gesagt vorher, ne? Von diesen 1000 Planeten werden, was weiß ich, 80-90% halt leblos und leer sein. Das ist halt das, was sie gemacht haben. Und diese Points of Interest, die werden ja teilweise viele auch zufallsgeneriert. Wenn du halt dann den Landepunkt ja anwählst, dann wird so eine, ich weiß gar nicht, ob es jetzt ein Tortenstück ist oder ein Viereck, aber das wird dann halt generiert von dieser Planetenoberfläche. Da kannst du dich bewegen. Wir haben es ja schon gesagt, du kannst nicht um den ganzen Planeten ein Stück laufen. Und es werden dann Punkte einfach, das Spiel sagt dann, okay, da ist irgendwas, ja. Und was das ist, naja, du hast schon gesagt, ne, meistens nicht viel. Vielleicht mal ein paar Piraten, die du irgendwie erschießen kannst oder so, aber diese Zufallsmechanik, da darf man jetzt keine Wunder von erwarten, ne? Und da, ich meine, ein Star Citizen, was ja komplett darauf ausgerichtet ist, diese prozedurale Generierung zu haben, die haben schon Schwierigkeiten, das mit spannenden Sachen zu füllen, kümmern sich da nur ausschließlich drum. Und ja, wer erwartet, dass Bethesda das jetzt irgendwie geknackt hat, den Code, und egal wo du landest, es gibt immer was Cooles zu tun. Nein. Es gibt nicht immer was Cooles zu tun. Hm. Es gibt coole Sachen ab und zu, aber wir haben schon gesagt, du musst halt Glück haben, Durchhaltevermögen, auf den Zufalls, die Formel vertrauen oder dass das Spiel halt im Hintergrund, ich bin mir sicher, da gibt's irgendeine Formel, die sagt, okay, jetzt hat der Spieler schon seit 2 Stunden nichts mehr, kein Raumschiff mehr im Orbit getroffen, okay, jetzt kommt von diesen 6000 vorbereiteten Quests, kommt jetzt wieder eine rein und das ist dann eine coole auch meistens. Hm. Aber es gibt viel Leerlauf in diesem Spiel. Es gibt vieles, was sinnlos erscheint. Und, aber andererseits das Universum, ne? Also wir haben dieses riesige Universum ja auch in der Realität und kann mir keiner erzählen, dass wenn du jetzt auf dem Mond landest, in jeder Höhle, oh, da wird was Cooles sein, dann ist es halt dann halt mal ein bisschen langweilig. Mhm. Das ist dann halt, das ist schon was für Philosophen, ne? Ob das jetzt, ist das jetzt gutes Game Design oder ist das schlechtes Game Design? Ich bin eher der Meinung, ja, am Ende kommt es auf den Spielspaß an und mir macht es halt keinen Spaß, da so durch langweilige Level zu laufen.
Das ist dann wirklich dieser Realismus-Ansatz, gerade auch mit dem Mond, weil da kannst du ja auch sagen, ja klar, wenn du beim Mond läufst, ist da ja auch nichts. Ne? Das sind die Sachen, die die NASA halt da liegen gelassen hat, ein paar andere Leute. Aber ansonsten ist ja auch auf dem Mond nichts. Ich sag's mir, ja, okay, es ist ja auch schön und gut, aber wenn ich sowas komplett Realistisches haben will, dann ist das Spiel aber auch nicht irgendwie das Richtige dafür, weil das ist ja kein Simulator oder sonst was, also gar nicht, also auch von den Weltraumkämpfen, das ist ja alles sehr arcadic gehalten und also das Spiel ist definitiv keine Simulation oder sonst was, also kannst du auf dem Planeten rumlaufen und sie haben da auch viel mit der NASA zum Beispiel zusammengearbeitet, dass die Sachen eben akkurat dargestellt werden, das ist auch alles schön und gut, aber dann finde ich die Designentscheidung aber auch nicht so prickelnd, weil dann will ich schon ein bisschen mehr Spiel haben und will ein bisschen mehr belohnt werden für meine Erkundungen, als dann wirklich ellenlang drüber zu laufen. Und ansonsten, wenn sie es wirklich anders gemacht hätten, da hätten sie auch sagen können, okay, wir machen vielleicht ein paar weniger Planeten, aber die könnt ihr ganz umrunden und da könnt ihr wirklich dieses simulationslastige, ihr könnt über den ganzen Planeten laufen und vielleicht ist da irgendwann ein cooler Krater oder eine coole Aussicht, wo ich auf was weiß ich, auf Venus drauf gucken kann, sonst was. Aber das ist halt auch nicht dann. Von daher. Ja. Ja.
Das hätte ich auch gut gefunden, wenn es weniger Planeten gibt, aber dann gib mir wenigstens ein Auto, gib mir irgendein Fahrzeug, meine Güte.
Oh ja. Hat mir das schon gesagt, dass, weil das ist wirklich einer meiner größten Kritikpunkte, auch wenn er natürlich im Test zum Nebensatz irgendwo erwähnt wird, weil es ja auch schon ellenlang bekannt ist, aber es gibt eben keine Fahrzeuge, es gibt keine Mechs, wo man rein kann. Und gerade das hätte dem Spiel sehr, sehr gut getan, zumal die Autos ja auch schon da rumstehen. Also ich sehe wirklich, wie gerade auf PC, wie 3 Tage nach Release irgendjemand die Fahrzeugmod macht. Ja. Und die wird sich einfach jeder runterladen, weil was wir beide auch in der Testphase schon gesagt haben, die Ausdauer. Also ich muss ein bisschen erklären, also mit der Ausdauer hält sich so ein bisschen je nach Planeten, wo man ist. Also auch Schwerelosigkeit ändert sich und je nachdem verlierst du eben auch mal mehr, mal weniger Ausdauer. Aber du läufst eben nur und du willst dir auch nicht gehen, weil dann wird das Spiel ja wirklich absurd. Also ich bin wirklich die meiste Zeit wirklich gesprintet und selbst dann ist das nicht so, dass du da den Boost nach vorne machst, sondern du joggst eben da so lang. Und die Ausdauer ist teilweise sehr, sehr begrenzt. Das kannst du noch ein bisschen skillen, kannst du noch ein bisschen verbessern, aber ausprobiert für euch, so viel besser macht es das auch nicht. Und da wäre es so gut gewesen, hättest du irgendwie irgendein cooles Gefährt gehabt. Es muss ja noch nicht mal Beispiel. Oder dass du irgendwie mit einem Raumschiff, mit so einem Star Wars Gleiter da irgendwie über die Planeten flitzen kannst. Wahrscheinlich hat es die Engine nicht hergegeben. Wir kennen das ja aus der Engine, aber
ja, schade. Einfach ein NPC mit dem großen Hut, ja, da kannst du dich reinsetzen und wir wissen ja seit Fallout 3, ja, genau. So funktioniert genau. Das bei Bethesda. Ja, also nur letzte Anekdote, wenn ich mal ein Let's Play machen würde oder so, Starfield, das würde so aussehen. Wing, wing, wing. Weil immer den Boost gemacht und oder so. Bing, 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 bing. Boom. Bing, 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 bing. Boom. weil du versuchst halt alles Mögliche, um irgendwie noch ein paar Prozent mehr Geschwindigkeit reinzubringen, weil es so ewig dauert. Und das kann mir keiner erzählen, dass das vielleicht, also was ich noch verstehen könnte, wenn sie sagen, ja, wegen der Xbox, wir müssen dafür sorgen, dass die Spieler nicht zu schnell nachlädt oder so. Ja, das könnte ich mir noch so erklären. Aber ansonsten fühlt sich das so an wie, ja, wir bestrafen jetzt mal die Spieler. Wir machen es einfach so langsam, wie es nur irgendwie geht. Weil ich bin mir sicher, da gibt's, wie du schon sagst, 2 Tage nach Release gibt's zumindest einen Mod, der die schneller laufen lässt, weil das kannst du mit der Cheat-Konsole einfach am PC ganz einfach machen und die Ausdauer irgendwie ausstellt oder so, weil das ist echt nervig.
Also ich habe das harte Shaming gegen die Xbox gerade wahrgenommen, nur mal so.
Da reden wir nachher nochmal drüber.
Krieg du erstmal dein Kamerabild hin, Dennis. Axel, nun hilf doch mal dem armen Dennis. Also liebe Grüße an die Regie, nun hilf doch mal dem Fahr doch mal vorbei bei Dennis. Oh.
Oh je, oh je.
Okay, wir haben gerade gehört, Dennis, du musst dich ausziehen.
Ja.
Das, jetzt wird es spannend.
Ja, jetzt wird es spannend.
Wer den Stream schaut und das Video schaut, der hat jetzt, da kommt jetzt was auf euch zu, aber die Podcasts sind ein Nachteil.
Also ihr habt da bis die Entscheidung quasi, wie so in der Starfield-Dialogen. Also einmal so überreden, ausziehen oder...
Gut, ich versuch's mit überreden und zieh dich doch mal aus, Dennis.
Nein, ja, ich rück einfach so ein bisschen näher ran und dann ist ja.
Ja. Ich möchte euch beiden zustimmen mit eurem Fazit, was diese wirklich langen Strecken zwischendurch angeht, weil ich würde behaupten, es ist weder gutes noch schlechtes Game Design, anfänglich erstmal zu sagen, wir haben sehr viel freie Fläche, die einfach erstmal rein atmosphärisch ist, weil das ist es, glaube ich, überall. Also es hat überall schöne Beleuchtung, schöne Landschaften. Da kann man erstmal nichts gegen sagen. Aber es ist sehr widersprüchliches Game Design, dann zu sagen, wir legen so einen geringen Fokus auf ein angenehmes Reisegefühl. Also wenn sie einen Fokus hätten auf, dass man reiten kann auf irgendeinem Alientier oder fahren, wie ihr es gesagt habt, und das dann tatsächlich auch Spaß macht, weil man vielleicht ein Radio hat wie in Fallout und irgendwie ein bisschen Musik hören kann dabei, dann fände ich es mega. Dann hätte ich überhaupt nichts dagegen, wenn dazwischen ein bisschen freie Fläche ist und ich mir super atmosphärisch ein bisschen das Universum anschaue, während ich da lang cruise und Radio höre, fände ich total toll. Oder wenn natürlich auch der Fokus auf dem Raumschiff fliegen größer wäre und man da auch ein bisschen mehr organisch sich bewegen würde. Total super. Aber dadurch, dass der Fokus aufs tatsächliche organische Reisen so gering ist und man entweder schnell reist oder sehr lang läuft, ohne dass was passiert, ist es einfach nur widersprüchliches Design leider. Und da wurde sehr wenig rausgeholt aus der doch sehr atmosphärischen Umwelt, die Starfield schon hat.
Ich hab noch ein Argument dafür, dass es einfach Todd Howard ist, der mich bestrafen will.
Ja.
Weil immer wenn du wo landest, landest du ja immer 500 Meter entfernt. Also gerade diese, ich habe ja vorhin diese Tempel erwähnt, ne? Also die Tempel, die, das ist echt mein Endboss. Du landest grundsätzlich 500 Meter entfernt und musst das laufen. 500 Meter sind in Starfield, ja, 2 Minuten, 3 Minuten, und da kann mir keiner erzählen, dass da hat irgendjemand gesagt, ja komm, die lassen wir jetzt laufen. So, das ist super nervig.
Bis die Assets geladen sind, ja.
Ja, vielleicht.
Ich habe noch eine letzte Frage, wo man vielleicht hoffentlich auch wieder ein bisschen ins Positive rutschen kann in der Kategorie Open World. Nämlich, wie es mit dem Environmental Storytelling aussieht. Vor allem im Vergleich zu anderen Bethesda-Spielen, weil da hat man ja teilweise wirklich die absolute Spitze an Environmental Storytelling erlebt. Oh nein, Peter zieht seine Brille aus, jetzt wird's ernst.
Ja, Dennis, willst du das knapp zusammenfassen?
Ja, also ich bin ja so ein, ich spiele sehr gerne From-Software-Spiele, die sehr viel...
Ja, Dennis,
mit Environmental Storytelling machen. Ist mir jetzt nicht so viel aufgefallen. Also es gibt schon auch während der Hauptquest so ein paar Orte, wo sie damit ganz gut spielen. Aber es ist jetzt kein Spiel, das sehr, sehr stark mit Environmental Storytelling glänzt. Kann es irgendwo auch nicht sein, weil ja viele Sachen auch generiert werden, zufällig generiert werden. Und was soll das dann eben schon darstellen? Also klar, wir werden kurierter Quests und so weiter, die ganzen handgemachten Sachen, da kann man schon mal auf was treffen, was eben so kleine Geschichten auch erzählen, wo man ein paar Easter Eggs findet und alles. Aber das ist jetzt, finde ich, nicht die große erzählerische Stärke von Starfield. Mhm.
Ja, ich bin noch sehr gespannt, was Micha dann erzählen wird in diesen Tagebuchfolgen, weil er hat ja ein sehr gutes Auge dafür. Er hat auch in Fallout immer Sachen gefunden, wo ich denke so, hä, was? Irgendwelche Teddybären, die da rumliegen? Und dann irgendwelche Geschichten da mit verbunden. Also mir fällt das auch selten auf. Ich habe einen Teddybären gefunden im Spiel. Und durch dieses man sieht es ja auch ganz gut im Stream, dieses industrielle Design und so. Ja, also natürlich, okay, du erkennst, dass das da eine Mine ist und so, aber so richtig dieses viel gerühmte Environmental Storytelling ist mir nicht aufgefallen. Aber ich möchte dazu immer auch sagen, der Test war halt so hektisch, ja, und wir mussten halt auch wirklich durchrushen teilweise, also ich zumindest, ich musste echt ein bisschen Gas geben, dass ich es auch nicht so genau genießen konnte, ja. Mhm. Also wenn jetzt mir morgen einer erzählt, ich habe da zig tolle Sachen, ich glaube das, ja, weil ich habe bestimmt was verpasst. Mhm. Aber ich kann halt auch nicht sagen, dass ich viel davon gesehen hätte.
Ja, ich glaube, das ist auch ein natürlich ist wieder alles aufhebbar. Ich glaube sogar teilweise noch mehr als in vergangenen Bethesda-Spielen. Mhm. Du kannst wirklich jeden Quatsch kannst du mitnehmen oder irgendwo anders hinlegen oder umschubsen. Und das ist halt sehr viel erstmal Sci-Fi-Kram mit Sci-Fi-Begriffen. Manchmal weiß man nicht sofort, ist das irgendwas, was einfach nur ein rein atmosphärisches Objekt ist, was ich jetzt völlig umsonst mitnehme? Ist das was, was ich irgendwie im Crafting benutzen kann? Ist das was, was mir irgendeinen Bonus verschafft? Ist das was, was ich gut verkaufen kann? Ist das was, was ich selber irgendwie benutzen kann? Das weiß man am Anfang nicht so viel. Da muss man erstmal ein bisschen reinkommen, weil es ja einfach ein neues Universum ist, wo man mit vielen Begriffen oder auch der Optik von Sachen noch nicht so viel anfangen kann.
Du musst erstmal die optische Sprache lernen, was überhaupt ein Container ist, ja, wo du, ja. Was du aufmachen kannst, ja. Und wo wichtige Sachen drin sind. Das ist echt so, ja. Optische Sprache, ich glaube, die ersten Minuten habe ich alles, was du aufmachen kannst, ja. wo wichtige Sachen drin sind. Das ist echt so, ja. Ich habe auch, glaube, die ersten Minuten habe ich alles eingesammelt und dann war ich überladen, konnte mich nicht mehr bewegen und dann habe ich gesagt, raus mit dem Zeug, ich sammle nur noch Waffen und Ausrüstung und ein paar Medpacks und so, dann ging's, aber ja, und das Inventar ist, wir reden echt viel negativ drüber, ne, aber man muss halt sagen, das Inventar ist halt wieder typisch Bethesda mit den Listen und so, es ist ein bisschen besser geworden über die Zeit, ist nicht mehr so winzig wie beim Pip-Boy bei Fallout 3 oder so, aber die können halt kein gutes Inventar machen. Also es ist, inzwischen gibt's ja schon zumindest Kategorien und so und die sortieren, Funktionen, aber wenn du später halt 50.000 Items in deiner wie sagt man das, Medizin oder Aid Kategorie hast und du suchst halt das eine Item oder die zwei Items, die dir auch wirklich richtig helfen, die anderen sind alles irgendwie solche Nahrungsbuffs, die du nicht brauchst, ja, das dauert dann halt ein bisschen, ne? Und das ist schon nervig.
Und da machen wir was Positives zu sagen. Das Ding ist, Inventar bin ich vollkommen bei dir. Habe ich auch nicht verstanden, warum das nicht ein bisschen übersichtlicher gemacht ist. Weil gerade, ja klar, zu Beginn des Spiels, da hast du noch nicht so viele Sachen. Da geht das gut. Du kannst auch nur deine Sachen auf einer Schnellleiste legen und alles. Also so ein Rad, was du aufmachst. Kannst die Waffen auswählen, kannst Heil-Items drauflegen und so weiter und so fort. Also da ist es dann schon ein bisschen zugänglicher gemacht. Aber was ich noch Positives sagen wollte, generell die Menüs, auch so diese recht ja cleane Optik der Menüs, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also es geht schon im Hauptmenü los, da muss ich gerade mal einen Punkt aufgreifen, weil das ist ja so ein bisschen auf Twitter hochgekocht, dass das Hauptmenü irgendwie schlecht ist und das liegt daran, dass das Spiel gerusht wurde. Das ist wirklich so mit der größte, ich habe schon viel auf Twitter gelesen, bin jetzt da schon 11 Jahre oder so, das ist so unter den Top 5 der absoluten Quatschposts, die ich je gelesen habe, weil zum einen verschleiert es halt auch Sachen, weil das ist natürlich kein Standbild, das Menü, sondern das ist eigentlich sehr, sehr cool gemacht, dass es ein Video ist, wo dann so, ich weiß nicht, ob es die Sonne ist oder jedenfalls kommt die Sonne so langsam hinter dem Planeten hervor und das Menü ist einfach sehr, sehr clean gehalten und das ist auch so ein bisschen die generelle Designphilosophie vom Spiel. Es ist oftmals sehr, sehr clean, auch so die Menüführung. Ich habe mich da auch sehr gut zurechtgefunden. Aber dazu sagen, das Spiel wurde gerusht, also bei diesen Tempelmissionen, ja, also da ist definitiv irgendwas nicht. Und das wird auch noch ein bisschen Gesprächsbedarf hervorbringen. Aber der Startbildschirm und auch die Menü vom der Soundtrack, also auch das erste Lied gleich, sehr orchestral, sehr, sehr cool gemacht. Toll. Also ich weiß jetzt noch nicht, das dauert ja auch ein bisschen, bis man so favorisierte Lieder hat, aber das kommt schon sehr nah an den geilen Soundtrack von Skyrim beispielsweise ran. Und auch generell die Musik im Spiel hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist jetzt nichts, was ständig irgendwie auffällt, aber klingt gut.
Ja, total. Und das Menü, da muss ich auch nochmal eingreifen, wir haben es leider jetzt nicht als Gameplay-Material. Es gibt so ein Hauptmenü, wo du in Inventar, in Skills und so gehst oder die deine Kräfte anschaust, über die ich nicht reden darf. und das finde ich auch sehr schön gemacht. Und man sieht auch diese Cockpit-Anzeigen und so. Also es hat alles Hand und Fuß, finde ich. Es passt zusammen. Ja. Ne? Also es ist wirklich auch selbst, obwohl das Spiel auch abseits der Menüs zum Beispiel diese so eine Art Cyberpunk-Stadt hat. Es hat eine Western-Stadt, es hat eine bisschen wie die Citadel aus Mass Effect-Stadt. Aber ich finde, es ist ein richtig, es funktioniert irgendwie. Die Waffen sehen cool aus, als ob sie wirkliche Objekte sind. Die Raumschiffe gefallen mir super gut. Mhm. Und all diese Sachen, worüber nicht so, eigentlich gar nicht so viel reden, ne, oft, aber da haben sie viel, viel richtig gemacht.
Ja. Ich muss auch noch einen Positivpunkt loswerden zu den Objekten, über die wir gesprochen haben. So schwer es am Anfang ist, sie zu lesen und zu verstehen, was sie machen, aber wenn man es einmal verstanden hat, haben sie sehr, sehr charmante Objekte einfach da drin. Also die sehr zu dem Worldbuilding beitragen. Gerade die Snack-Objekte sind unheimlich in Geschmacksrichtung Rindfleisch oder Schokolade, so Snack-Kit herstellt in Acht. Sie haben teilweise sogar die gleichen Effekte und sind einfach nur aus Stimmungsgründen dann unterschiedlich. Und das finde ich total charmant. Also, dass ich den gleichen Effekt aus einem Rindfleisch-Cube wie aus einem Schokoladen-Cube kriege, aber ich kann mich halt entscheiden, was ich lieber machen möchte. Genauso, ich musste wirklich sehr lachen. Es gab einen Moment, an dem ich lachen musste, nämlich als ich das Wodka-Trinkpäckchen gefunden habe. Das fand ich sehr charmant. Es gibt alles in Trinkpäckchen, also auch Rotwein und Wodka. Ich habe mir direkt erstmal 5 Wodka-Trinkpäckchen gekauft, einfach fürs Gefühl. Vor allem, weil der Effekt davon, glaube ich, oder zumindest von dem Rotweinpäckchen, ist, dass man seinen Überzeugungsskill verbessert. Da hat man einen Buff für ein paar Sekunden. Und ich finde die Vorstellung, ich finde die Vorstellung herrlich. Du bist ja Rotweinexperte, das stimmt. Ich finde die Vorstellung herrlich, einfach ein Gespräch zu führen, zu merken, oh, jetzt ist Überzeugungskraft angesagt. Erstmal mein Rotwein-Trinkpäckchen auspacken und wegschlürfen, bevor ich mit dir weiterrede. Das finde ich sehr, sehr schön. Also es hat schon wirklich sehr viele charmante Kleinigkeiten und ich glaube, wo es wirklich seine Stärke hat, worüber wir ja die nächsten Tage noch mehr sprechen werden. Also wenn ihr noch mehr gern positive Sachen hören wollt, dann bleibt da dran, sind wirklich diese kleinen Erlebnisse, die man abseits von den großen Momenten hat. Also festzustellen, dass man die Taschentücher in der Wohnung seiner Eltern mitgenommen hat und jetzt die beiden kurz vor einer Ehekrise stehen, weil sie nicht mehr finden. Oder einfach die Charaktere, mit den Charakteren zu sprechen und festzustellen, dass sie irgendwie eine total absurde Geschichte haben oder sie in einem lustigen, zufälligen Moment zu treffen. Also ich habe zum Beispiel auch einen Moment gehabt, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, Micha ist ja noch nicht hier, dem kann ich es noch nicht spoilern, aber der Moment, wie ich den Adoring Fan getroffen habe, war sehr lustig, weil er sehr individuell war, wie ich ihm begegnet bin. Ich bin ihm nämlich begegnet, direkt nachdem ich meine Eltern das erste Mal besucht habe. Da hat er quasi vor der Wohnung gewartet und hat sich erstmal ein Steak bestellt und hat gesagt, dass er mein größter Fan ist. Ich habe gesagt, ah ja, cool, und dann habe ich sein Steak geklaut. Das sind die Momente, in denen Starfield für mich wieder glänzt und auch durchaus nicht nur wieder alte Bethesda-Stärken mitbringt, sondern sie manchmal sogar überflügeln kann. Also es ist noch, die Welt ist noch sehr viel interaktiver mit dir an manchen Momenten. Also die Leute können noch sehr viel besser auf dich reagieren und auf die Sachen, die du machst. Teilweise hast du sehr, sehr coole Voicelines. Es wurde ja auch vorher schon gesagt, dass sie signifikant mehr Voicelines haben als in jedem Spiel, das sie je gemacht haben. Das merkt man in diesen Momenten. Also da merkt man wirklich, dass die Welt jetzt sehr viel interaktiver noch auf dich reagiert und auf das, was du machst und nicht mehr nur noch auf die ganz großen Sachen. Also wenn du zum Beispiel nackt durch die Stadt läufst oder so. Das gab es ja in Skyrim auch schon, dass sie dann reagiert haben. Aber jetzt ist das noch sehr viel mehr von dem, was ich schon mitkriegen konnte.
Ich habe auch noch so 2 Sachen, die muss ich auf jeden Fall noch erwähnen, weil ich bin ein riesengroßer Fotomodus-Fan. Und oftmals ist es ja so, Fotomodi werden irgendwie nachgereicht oder sonst was. Hier ist er gleich drinne. Und das passt halt auch gut, weil eben die Optik schick ist und da kann man eben coole Bilder machen. Und vielleicht habe ich das ein paar Stunden gemacht, vielleicht. was auch sehr, sehr cool gelungen ist, finde ich, ist die Charaktererstellung. Also das war, finde ich, jetzt schon auch gerade in Fallout 4 ganz cool gelöst und alles. Und hier, man kann sehr, sehr viel Zeit darin verbringen. Es gibt viele Optionen. Also das zum einen, dass man eben das Aussehen gut anpassen kann, aber auch mit den Hintergründen zum Beispiel, die man wählt. Also man wählt Hintergründe, Merkmale und bekommt dann schon mal ein paar Skills freigeschaltet oder eben auch Dialogoptionen. Also ein bisschen das, was Cyberpunk gefühlt versucht hat, aber nicht geschafft hat, indem man irgendwie hier zum Beispiel auf dieser Cyberpunk-Stadt geboren wurde. Und wenn man dann wirklich da ankommt, da hat man wirklich recht viele Dialogoptionen, wenn da irgendwie jemand ankommt und sagt, ey, ich will dir das verkaufen, das ist total legal hier. Und dann sagst du einfach so, ey, jetzt willst du mich eigentlich verarschen, ich bin hier aufgewachsen, das ist überhaupt nicht legal, ja. Also das ist sehr, 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 sehr cool gemacht. Mhm. Und auf jeden Fall jetzt gerade im Vergleich zwischen den beiden Spielen, ist mir wirklich aufgefallen, dass hier auf jeden Fall nochmal einen Schritt weiter geht, das Ganze. Und was ich auch noch ansprechen wollte, ist, also es gibt jetzt zum einen 5 Schwierigkeitsgrade. Also das Ding ist auf mittleren, ich hab's auf dem 3. von 5 gespielt, da war das Spiel recht leicht. Also wer dann eine Herausforderung sucht, gerade in den Kämpfen, vielleicht eher so ein bisschen höher stellen. Und was positiv ist, gerade auch so Zugang, so Accessibility, Barrierefreiheit, Thema, also die Tasten kann man belegen, wie man möchte, also auch auf Konsole. Cool. Weniger cool, Einstellungen, Accessibility-Optionen, sehr, sehr mau. Mhm. Also da habe ich mich so ein bisschen gewundert, weil es ist immer das Erste, was ich mache, wenn ich ein Spiel installiere. Ich gucke, was gibt es in den ganzen Menüs, was kann ich einstellen, Motion Blur, ja, kann ich deaktivieren, super, Filmkörnung kann ich deaktivieren, super. Aber wenn es dann gerade so zu Accessibility-Optionen geht, dann bietet das Spiel für ein, sagen wir mal, AAA-Spiel sehr, sehr wenig. Also wer hier Farbenkontrast-Modi sucht oder Hochkontrasteinstellungen, was jetzt in vielen Spielen heutzutage auch schon vorhanden sind, oder einfach das, dass man Knöpfe nicht mehr Ewigkeiten drücken muss, sondern einfach nur mal einmal drauf tippt, gibt's hier leider nicht. Und das habe ich nicht so wirklich verstanden, weil gerade im Spiel mit so viel, wo so viel Budget reinfließt und gerade wo Microsoft ja auch ihren Accessibility-Controller, ihren Adaptive-Controller haben, habe mich so ein bisschen gefragt, ja, da hätten sie echt ein bisschen mehr machen können.
Mhm. Da hoffe ich einfach mal, dass da noch was hinterherkommt. Also das ist ja was sich relativ easy noch einbauen lässt, auch von offizieller Seite, nicht nur durch Mods. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass da noch was kommt, bis zum Release vielleicht sogar, oder halt kurz sich relativ easy noch einbauen lässt, auch von offizieller Seite, nicht nur durch Mods. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass da noch was kommt, bis zum Release vielleicht sogar, oder halt kurz danach.
Schön wär's, ja.
So, ihr Lieben, ich schaue gerade mal, wir sind fast durch mit unserer Zeit. Ich schaue gerade mal, was wir noch für Fragen haben. Ich hatte noch eine Kategorie mit Verschiedenes, mit Fragen, die mich teilweise sehr belustigt haben, die in keine Kategorie gepasst haben. Eine davon war zum Beispiel, wo ich mich wirklich frage, warum man sowas fragen möchte. Ich finde es ein bisschen besorgniserregend, aber die Frage lautete, ob man alle seine Begleiter und auch Charaktere, die man zum Beispiel durch Perks bekommt, also sowas wie die Eltern oder den Adoring Fan, ob man die umbringen kann.
Ja, das ist wichtig. Ich habe da mal recherchiert, weil ja. Fand ich auch sehr wichtig, diese Frage. Also die Eltern kann man nicht erschießen. Mhm. Das geht leider nicht, wenn ihr irgendwie euch das Erbe sichern wollt. Den Adoring Fan, der steht nach meinen Recherchen immer mal wieder auf. Aber da muss es irgendeine Möglichkeit geben, weil es wäre seltsam, wenn man den gar nicht loswerden kann. Mhm. Vielleicht auch im Rahmen der Quest, weil es wurde ja auch angeteasert, dass da so eine Art Quest gibt zu dem. Und die Begleiter, wenn du sie nicht dabei hast, kannst du sie abknallen, aber auch nicht, die sind halt leider wichtig für die Story, also die wirst du nicht final umbringen können, du Verrückter. Und wenn du sie dabei hast, dann gibt's eben kein Friendly Fire, also dann ist sowieso egal. Du kannst sie aber dann als NPCs zumindest mal so zu Boden schießen, wenn es dir Spaß macht.
Mhm. Gut, ich bin froh, dass du das überprüft hast für uns. Vielen Dank.
Ja, ich habe da meine Minions draufgesetzt.
Schön. Ich habe noch eine Frage, die eigentlich ist das eine perfekte Abschlussfrage, weil sie in die Zukunft blickt, auch wenn wir vielleicht noch nicht so viel dazu sagen können. Aber ich habe eine Frage noch, die da lautet, dass man es ja aus Elder Scrolls und Fallout teilweise schon kennt, dass im Hauptspiel versteckte Anspielungen drinstecken, was mögliche DLCs sein könnten. Ihr könnt natürlich noch nicht sagen, was es ist, aber habt ihr schon eine Vorstellung davon bekommen? Habt ihr auch schon solche Hinweise bekommen?
Dennis?
Also ich kann ja mal anfangen. Ich kann natürlich nichts zum Ende sagen, aber das Ding ist, in Starfield ist halt alles irgendwo möglich, weil du hast halt dieses riesengroße Weltall, baust halt irgendwo einen Planeten ein, wo halt irgendwas Cooles abgeht. Also das sollte kein Problem sein. Das Ende selber...
Sag nicht zu viel.
Ich sag am besten gar nichts dazu, aber ja, da ist auf jeden Fall schon was möglich. Aber ich glaube, Bethesda hat hier wirklich, wenn sie wollen, können sie unfassbar viel mit diesem Spiel noch machen, auch im Nachgang noch, weil du hast ja wirklich dieses riesengroße System geschaffen und da jetzt irgendwas reinzupflanzen oder auch mal noch ein System ein bisschen besser zu machen, auch gerade das mit der Schnellreise. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass Starfield in einem Jahr nicht mehr das gleiche Spiel ist, dass es jetzt ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass es so ein No Man's Sky-Ding ist, weil das würde ganz weird klingen, weil No Man's Sky war zum Release halt nicht cool und ist mittlerweile richtig, richtig cool. Aber so im kleineren Rahmen wird Starfield da auch hoffentlich, also ich sage hoffentlich, ja, auch noch mit coolen Features ergänzen, auch mit Story-Inhalten, weil das ist hier definitiv einfach super gut machbar, ja.
Ja, was die konkreten Inhalte angeht, ich fand, es gab eine Fraktion im Spiel, den kannst du nicht beitreten oder so, beziehungsweise eigentlich gab es mehrere. Also eine, die war für mich sehr, da war es für mich sehr klar, dass sie da noch mehr zu erzählen haben. Ich will jetzt auch nicht sagen, welches ist, aber es sind so, die triffst du fast kaum im Spiel, aber sie haben dafür recht viel Lore mit sich verbunden. Und dann gibt's noch da gibt's noch verschiedene Tempel und Religionen, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass man da noch deutlich mehr machen könnte, mit denen, was die so treiben, weil auch, also das Spiel ist nicht religiös oder so, aber es bildet zumindest verschiedene Religionen ab und versucht so ein bisschen, was ist denn der Sinn des Lebens, ja, warum sind wir hier, also ganz, ja, es ist wirklich nicht wow, toll, was für eine Story. Aber das sind Themen, die halt vorkommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Religionssache, diese verschiedenen Tempel nochmal in einem Add-on eine größere Rolle spielen, weil sie waren halt eine ziemlich kleine Rolle.
Ja, ihr sprecht da auch noch was Interessantes an, nämlich wie es jetzt eigentlich mit Starfield weitergeht. Also was glaubt ihr denn, basierend darauf, wie vergangene Bethesda-Rollenspiele behandelt wurden von Fans, von Modding, von den Entwicklern selber natürlich, was glaubt ihr, wie langlebig Starfield jetzt sein wird? Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es eine liebende Community um sich scharen wird, die vielleicht nicht so groß sein wird wie Skyrim, weil das ist halt was man nochmal schwer wiederholen kann. Aber ich glaube, es wird eine Community um sich scharen, die das wahrscheinlich sehr lange und gerne dran spielen wird, weil genug Content gibt es. Und ich denke, es wird auch wieder sehr viele Modder auf den Plan rufen. Was ist eure Einschätzung?
Modder wird's, also da mache ich mir gar keine Sorgen, dass es irgendwie zu wenig Mods geben würde für das Spiel. Viele Leute haben schon, ich glaube, vor einer Stunde hat schon jemand geschrieben, wir machen einen unoffiziellen Patch oder so, ja, der alle Probleme ins Mods, auch auf der Konsole, weil es ja auch auf der Xbox wird ja teilweise Mod-Unterstützung, gibt's ja, soweit ich weiß, ne? Und was noch spannend wird, glaube ich, ist, wie das der offizielle Support aussehen wird, gerade in Sachen, ja, DLCs oder neue Inhalte und so, weil Bethesda da ja sehr stiefmütterlich bisher immer war, als Bethesda Game Studios, ne? Die haben ja eigentlich noch so ein ganz altes Modell und auch ein, wie, ja, Bethesda da ja sehr stiefmütterlich bisher immer war, als Bethesda Game Studios, ne? Die haben ja eigentlich noch so ein ganz altes Modell und auch ein, wie, die Art, wie sie Spiele machen, bedeutet halt auch, dass sie viel Zeit brauchen für neue Sachen. Jetzt ist Starfield, wie Dennis schon ganz richtig gesagt hat, sehr darauf ausgelegt, dass du eigentlich einfach einen neuen Planeten da reinbauen kannst, ein neues System, ab dafür. Und sie haben meines Wissens auch schon mal gesagt, dass sie das ändern wollen, wie sie ihre Spiele nach Release unterstützen. Und dass sie zum Beispiel bei Skyrim eigentlich im Nachhinein gemerkt haben, ja Mist, da hätten wir ja noch 10 DLCs raushauen können, ja, weil die Leute haben es ja gekauft wie Wolle. Und das wird noch spannend zu sehen. Ich glaube, da wird es mehr geben. Bin mir noch nicht sicher, wie dann genau das aussehen wird. Ein Season Pass wird bestimmt geben, aber kein, wie heißt's, kein Battle Pass vielleicht. Und was wollte ich sagen? Ich bin mir auch sicher, dass wir tatsächlich in 10 Jahren noch über Starfield reden werden oder dass Starfield, dass Leute noch einen neuen Run anfangen in Starfield. Selbst wenn es jetzt nicht zu Release das Überspiel geworden ist, das wir erwartet hatten. Es liegt einfach daran, dass diese Bethesda-Spiele halt keine Konkurrenz haben. Es ist so. Es gibt nichts Vergleichbares von keinem anderen Studio. Und selbst ein Starfield mit vielen, vielen Schwächen hat dann immer noch eine Sonderstellung, die uns auch noch viel Jahr begleiten wird.
Mhm. Ich glaube, um es mal ganz rational zu sehen, es wird auch viel darauf ankommen, ob die Leute jetzt wirklich spielen. Also wie das Ganze auch mit dem Game Pass ankommt, ob die Leute da nur kurz reinschauen, ob sie wirklich in Starfield hängen bleiben, ob Bethesda sich da noch coole Sachen überlegt. Weil, wie gesagt, die Möglichkeiten sind halt komplett da, aber brauchst eben auch die Leute, die es dann wirklich spielen. Das Spiel muss irgendwo auch erfolgreich sein. Wenn es das nicht ist, hast du in der Hinterhand halt ein The Elder Scrolls 6. Ich finde, es ist unheimlich schwer, das aktuell zu sagen. Dann ist Sci-Fi auch immer noch so ein Genre. Mittelalter ist gefühlt immer so eine Sache, da spielt jeder mal rein. Bei Sci-Fi gibt es immer noch so ein bisschen Hürde. Wenn da noch ein bisschen Cyberpunk drin ist, dann ist es noch mal ein bisschen eine größere Hürde. Deswegen, also Bethesda muss zum einen zusehen, dass sie das Spiel noch ein bisschen besser machen, vielleicht dann noch ein bisschen zugänglicher machen für Leute, darauf ankommen, ob die Leute darauf Bock haben. Das werden wir erst in ein paar Wochen sehen, weil Inhalte, ich glaube, das, also wie gesagt, das Spiel, das Fundament ist da und du musst schon sehen, weil Inhalte, ich glaube, das, also wie gesagt, das Spiel, das Fundament ist da und du musst nur Inhalte da reinballern. Ob das dann in C eingebaut werden, wo wir jetzt sagen, boah, das ist ja wirklich hier gerade nur so eine Urfassung. Mein, klar, für uns ist das gerade nicht, aber vielleicht auch richtig, richtig coole Features eingebaut werden, wo wir jetzt sagen, boah, das ist ja wirklich hier gerade nur so eine Urfassung. Mein, klar, für uns ist das gerade nicht, aber vielleicht jetzt mal in 3 Jahren gesehen, 5 Jahren gesehen, wer weiß, was mit diesem Spiel alles noch passiert. Also, ich würde, also wenn ich jetzt einfach tippen müsste, würde ich sagen, Das wird noch was, definitiv. Also da werden noch viele Mods kommen, auch auf Konsole und alles. Und Bethesda wird dann noch Story-DLCs bringen. Aber ja, mal abwarten.
Ja, ihr beschreibt das auch ganz richtig. Da kann man noch mal die Klammer, glaube ich, zu unserer Wertung auch schließen. Es ist am Ende ein Bethesda-Spiel. Es ist am Ende konkurrenzlos, völlig richtig. Und ich glaube, dieses, es ist immer noch ein Bethesda-Spiel im Herzen und immer noch konkurrenzlos, führt dann eben auch zu dieser 80+. Aber im Vergleich, also wir haben halt Kritik auf hohem Niveau, wir haben Kritik basierend auf Bethesda-Spielen, die uns in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten umgehauen haben und müssen das vergleichen natürlich mit einem Skyrim oder einem Fallout 3 und im Vergleich dazu gibt es dann einfach sehr viele Dinge, die enttäuschen, weil man sich mehr erhofft hat und deswegen ist Starfield wirklich nicht leicht zu bewerten, also es ist wirklich eine Herausforderung. Und da gilt natürlich die Empfehlung wie immer, macht euch gern euer eigenes Bild, nehmt das als Orientierung, was wir euch erzählen. Schaut gerne bei uns noch die nächsten Tage rein, weil wir werden noch mehr im Detail darüber sprechen, was einen in Starfield erwartet und auch noch Gameplay zeigen. Also ihr seid herzlich eingeladen, uns da zu begleiten auf dieser Reise, um noch mehr darüber zu hören, was uns denn auch gut gefällt und was die Erlebnisse sind, die wir so hatten. Und ich sag euch beiden vielen, vielen Dank für die wirklich sehr, sehr spannende Diskussion und die sehr spannenden Einblicke. Und vielen Dank für eure beiden Tests.
Ja, danke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, jetzt nochmal drüber zu
reden.
Bitte
gern, ja. Auf jeden Fall.
Haben wir noch kurz Zeit? Ich wollte noch eine Sache noch ansprechen, bitte. Sorry.
Nee, ich wollte nur kurz sagen, sorry fürs schlechte Bild, jetzt bist du dran.
Ja, ich wollte sagen, Dennis, deine Kamera musst du ruhig aussagen.
ich schmeiß die gleich
weg. Was ich sagen wollte, weil ich denke, es wird auch ein Thema sein jetzt mit Twitter, Leute werden Sachen auf Reddit posten und so. Ich muss sagen, Bethesda hat sich keinen Gefallen getan damit, wie sie das Spiel vorab präsentiert haben. Wenn ich jetzt zurückgehe zu dieser Präsentation in Los Angeles, wo ich ja vor Ort auch tatsächlich war, wo mir das Spiel echt wie eine Bombe erschien, wo ich dachte, wow, das wird grandios. Ich muss sagen, sie haben nicht gelogen, nicht wirklich, aber sie haben das so gut geschnitten und die Clips ausgewählt und alles orchestriert, dass ich das zumindest ein bisschen fragwürdig finde und ein bisschen verwirrend, auf die falsche Fährte gelockt wurde. Ich denke, viele Leute da draußen auch, auch mit Trailern, die diesen Erkundungsaspekt so in die Höhe gehoben haben und gesagt haben, oh, diese Weite, dieses große Universum, überall gibt's was Tolles und Todd Howard und Pete Hines haben halt viele Sachen erzählt, ne? Und ich muss sagen, das hat jetzt auch keinen Einfluss auf die Wertung gehabt oder so. Ja, am Ende geht es darum, was das Spiel ist. Aber ich fand das nicht 100% okay. Und ich finde, man muss immer sagen, bei Werbung hat immer ein Ziel dahinter, ist immer nicht 100% ehrlich, aber meine Güte, das war schon eine Marketing-Meisterleistung, wie sie dieses Spiel vorher dargestellt haben.
Ja.
Und deswegen, glaube ich, ist auch bei uns allen Testern, bei allen die Leute, die Starfield gespielt haben, die Kurve geht halt am Anfang echt so, weil du am Anfang denkst, oh, das geht ja gar nicht. Mhm. Oh, ich kann ja gar nicht mit dem Raumschiff fliegen. Oh, doof. Ich hatte mir was anderes vorgestellt. Also das wird nichts am Erfolg des Spiels ändern und ich bin mir sicher, viele Leute werden viel, viel Spaß mit haben. Ich hatte auch viel Spaß damit, aber einfach das, was ich mal ansprechen wollte, weil ich denke, viele Leute werden das in den nächsten Tagen auch nicht ganz so höflich formulieren.
Auf jeden Fall, das ist noch eine sehr, sehr gute Zusammenfassung. Mein Gott, ich hoffe einfach, dass alle nett zueinander sind, aber da zeichne ich gerade eine Utopie. Aber wir sind nett zueinander und das ist ja auch was Schönes. Ich danke euch beiden sehr fürs Hiersein. Ich danke euch da draußen fürs Zuschauen, fürs Zuhören und verabschiede mich schon mal von allen, die uns als VOD oder Podcast gesehen oder gehört haben und sage vielen Dank.